herzlich willkommen zur 926. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind hier in diesem wundervollen Aquarium und schauen uns diverse Aale an oder sowas und setzen uns gleich darüber auf diese gemütliche Bank und sprechen für euch über den Film Das Glück hat 8 Arme. Mit mir hier, er lernt noch das Aquarium zu putzen, Robert Krüger.
Kreisende Bewegungen.
Und wenn es um 8 Gliedmaßen geht, ist er natürlich nicht fern. Herzlich willkommen, Jan.
Ja, hallöchen. Und an Tag 926 seiner Gefangenschaft begrüßt euch Stefan.
Guten Abend. Gott, es sind auch fast 3 Jahre, oder? Der Jan ist zurück. Juhu.
Ja, schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr gut.
Ja. Ich muss direkt erstmal über den deutschen Titel stolpern. Was ist denn Das Glück hat 8 Arme für eine geile Übersetzung von Remarkably Bright Creatures?
Ja.
Gefällt mir sehr gut.
Aber über das andere wäre ich gestolpert bei der Anmoderation, wie ich ja auch so gestolpert bin, wie ihr gemerkt habt, aber die Hörer nicht. Deswegen habe ich mir gar nicht. Ich habe die Edit-Marke schon gedrückt.
Okay.
Und genau, deswegen habe ich den deutschen Titel verwendet.
Ja, Remarkably Bright Creatures ist der deutlich bessere Titel, aber okay. Das Glück hat 8 Arme.
Ja. Ja, den Jan, wenn man den Jan nicht kennt, genau. Oder machen wir das jetzt nicht mehr? Warst du oft genug da?
Ich glaube, ich war schon sehr oft da. Ich kann trotzdem noch kurz den Werbeblock einführen. Hört die neue Staffel der Wendeltreppe ins Nichts, die gerade begonnen hat. Das ist ja mein...
Gibt's schon die erste Folge?
Na, es also gibt eure, die Pilotfolge eure quasi, unser Duell. Ja, okay. Ja. Und der erste Gast, der uns beehrt hat, wird am 30.05. ausgestrahlt. Und auch ein paar weitere Folgen sind schon produziert. Genau. Der wunderschöne Quiz-Podcast, in dem ja auch ihr alle drei euch schon mal unterschiedlich gut geschlagen habt.
Ja, grandios.
Ja, genau, hört da rein. Das ist
unbedingt. Wir haben noch nichts davon, also von der neuen Staffel gehört, aber ich bin mir sicher, sie wird super.
Wir haben auf jeden Fall wieder sehr heiße
GästInnen da. Gab es nicht genau eine Gästin schon neulich im BeReal?
Ja, wenn man mir auf BeReal folgt, dann hat man vielleicht schon, kann man vielleicht schon ahnen, wer da zu
oder der Gästin
sein könnte.
Ich glaube, die hat auch eins gepostet.
Oder der Gästin, ja.
Ja, stimmt.
Sehr gut.
Jetzt, wo du sagst.
Plötzlich ist es wieder da, gell?
Ja. Man verdrängt ja manchmal so Sachen, wenn sie ein paar Tage her sind, aber jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Genau, dann lass uns doch mal einsteigen.
BeReal ist so praktisch für alle, die es immer noch nicht probiert haben. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich.
Ist wirklich schön.
Ja, so, also, Jan. Das Glück hat 8 Arme. Worum ging es?
Erstmal, Regisseurin Olivia Newman kannte ich nicht und das Ganze basiert auf einem Buch, das ich zwar lange auf der Wunschliste schon habe, aber kannte ich auch nicht, also zu beidem kann ich gar nichts weiter beitragen. Geht um die Hauptfigur Tova, gespielt von Sally Field. Das ist so eine ältere Dame und die arbeitet in so einem Aquarium, die putzt da vor allem. Und das ist so ihr Lebensinhalt und ihr Job. Und man merkt, ihr geht's nicht so richtig gut, ne? Sie trauert immer noch über den Verlust ihres Sohns, der aber auch schon sehr lange zurückliegt, und sie wohnt alleine in diesem zu großen Haus und ist irgendwie nicht so ganz glücklich mit ihrer Situation und erwägt schon länger, in eine Seniorenresidenz einzuziehen oder umzuziehen. Und bei der Arbeit im Aquarium hält sie gerne so Zwiesprache mit dem Star, Bewohner dieses Aquariums, nämlich Marcellus, dem Oktopus, der von Alfred Molina gesprochen wird. Und ja, gesprochen, wir hören nämlich manchmal von dem so geile Voice-Overs in dem Film, dass das Geschehen um sich rum kommentiert und auch die Gespräche, die er mit oder die Tova mit ihm führt. Und er ist natürlich sehr clever und versteht das alles. Und ich glaube, der ist sehr alt und sein Tod steht bald bevor und dann nimmt ab und zu so Fluchtversuche. Und so die Handlung ins Rollen kommt dann mit der mit der dritten Person Cameron, gespielt von Lewis Pullman, der da mit seinem gerade verendenden Van in das Kaff einfährt. Und das ist so ein bisschen so ein ziel- und erfolgloser Musiker, der, glaube ich, auf der Suche ist, seinen reichen Vater ausfindig zu machen. Und der ist dann aber erstmal da gestrandet und springt tatsächlich dann für Tova, die sich verletzt hat, in diesem Aquarium ein, lernt von ihr da zu putzen, freundet sich mit ihr an, lernt die Leute da im Dorf kennen und er lebt auch so seinen eigenen kleinen Handlungsstrang, sucht weiter den Vater, verliebt sich vielleicht und das ist vielleicht erstmal so spoilerfrei der Vibe von dem Film. Mhm.
Genau. Geht ja natürlich viel um unverarbeitete Traumata.
Beziehungsweise
so Vergangenheits, ja, Dinge, die in der eigenen Vergangenheit passiert sind, über die man vielleicht mal nicht hätte so weggehen sollen oder die man anders hätte verarbeiten sollen. Und sowohl die Sally Field-Figur als auch die Lewis Pullman-Figur haben da beide so ihr Ding und connecten dann nicht unbedingt darüber, aber connecten halt so, ja, durch Zufall, möchte ich fast sagen, aber merken dann halt irgendwie jeweils am anderen so, okay, steckt mehr dahinter, der eine hält die andere erstmal für so eine alte Tante, die ihm sagt, wie er richtig zu putzen hat und sie hält ihn für so einen, ja, weiß nicht, für so einen dahergelaufenen
Jüngling, der nix kann.
Ja, aber sie fängt dann auch gleich an, ihn zu verteidigen bei den anderen, die dann immer sagen, ist dieses Gangmember immer noch bei dir? Und so. Das ist ja sehr hübsch, wie diese Gossip-Maschinerie in diesem Dorf funktioniert. Also so ein paar Nebenfiguren. Lustigerweise eine der Damen, die da mit ihr am Tisch sitzt, immer, also die da ihre
der Strickclub
Friseur trifft oder beim Strickclub
der
oder wo auch immer.
Der Strickclub The Knitwits, ja, finde ich, also mit K, finde ich auch großartiges Wortspiel.
Ja, sehr gut. Ja. Eine der Darstellerinnen hat übrigens in Judge Dredd mitgespielt, wo wir letzte Woche hier Judge Dredd erwähnt haben. Fand ich irgendwie eine lustige Koinzidenz.
Oh, welche denn? Weil ich mir ist nur Joan Chen aufgefallen.
Ja, Joan Chen, genau. Ja. Die.
Aus Twin Peaks kenne ich die. Großartig.
Ja, die ist auch bei Judge Dredd dabei gewesen. Dann haben wir noch Call Me, also hier, wie heißt der? Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Miles O'Brien aus Star Trek. Als so ein Ladenbesitzer. Ein großer Grateful Dead.
Der ist auch sehr funny. Und ich glaube, da muss man auch schon, kann man auch spoilerfrei sagen, die daten sich dann vielleicht auch so ein bisschen. Also Tova und er, das ist auch irgendwie eine sehr süße Geschichte.
Es gibt sehr viele süße Geschichten in dem Film irgendwie, ne? Ja. Also das ist.
Ja, das stimmt. Sehr viel kleine, Achtung, Vignetten, die so in diesem Dorf erzählt werden.
Ja, wie fanden wir denn das jetzt? Fanden wir die Vignetten zusammenfügbar oder nicht?
Für mich hat es sehr gut funktioniert. Ich saß da und hab das geschaut und musste immer wieder machen und hab mich irgendwie, also hab's sehr genossen, hab, weiß ich nicht, ungefähr eine Hälfte des Films erahnen können, weil sie halten es jetzt nicht wirklich krass hinterm Berg, wie es wohl ausgehen könnte. Und auch als es da mit offenem Auge hinging, in das Ende, was sie mir schon ich fand es einfach sehr, sehr schön, super erzählt, eine liebevolle Geschichte. Ich hatte sehr viel Spaß, also mir hat es wirklich richtig, richtig gut gefallen, hat sich richtig gut angefühlt, dieser Film. Auch wenn er so traurig war.
Das schon, der hat eigentlich sehr ernste Themen, ne? Aber ich habe ja auch ein Adjektiv mir ganz oben notiert, das heißt vergnüglich. Also man guckt einfach gerne zu. Die einzelnen Beziehungskonstellationen, die Leute und auch was sonst so in dem Kaff passiert, super schön. Auch wie die Menschen zueinander sind. Ich glaube, das ist dann doch ein Film, der Menschen sehr positiv sieht. Und das mag ich immer. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Mhm. Ja, also genau, wie sie miteinander umgehen. Auch die Freunde hinten, als sie sich dann wieder treffen und sagen so, oder ernsthaft mal wieder miteinander reden. So, hier, dafür sind wir Freunde, dafür sind wir da. Fand ich auch so eine schöne Situation. Und es wird einem ja erst so nach und nach klar, was ihr alles passiert ist, beziehungsweise auch was ihm passiert ist. Und es ist ja schon sehr dramatisch. Aber es wird halt nie so Tränendrüse, boah, das ist jetzt das Allerschlimmste der Schlimmen dargestellt, sondern so, ja, das gehört zum Leben dazu. Und in anderen Filmen oder so, wenn es so ganz hart dargestellt wird, da habe ich dann immer große Schwierigkeiten. Also das finde ich auch nicht so, also wenn sie so bewusst mich jetzt, okay, jetzt hier, Zeit zum Weinen. Und hier ist so, ja, da sind Situationen, wo man mal vielleicht eine Träne verdrücken kann, wenn man möchte. aber es ist nicht so, dass es drauf angelegt ist. Also ging es mir jedenfalls.
Ja, also ich würde auch zustimmen. Ich fand gar nicht so traurig in dem Sinne. Also die Szene am Schluss mit dem Oktopus, okay, die war aber auch so, dass, also da hat sie ja schon mal das Heulen vorgegeben, sodass man da so ein bisschen mitheulen sollte. Aber ansonsten die restlichen Sachen, klar, denen sind in ihrem Leben Sachen passiert, die irgendwie speziell halt in ihren Biografien auch unverarbeitet sind. Aber jetzt ja auch für uns halt, wir haben das nicht miterlebt. Es gibt zwar so ein paar Flashback-artige Momente, wo wir so ein kleine, so eine Vignette darin reinkriegen, was zum Beispiel Tova passiert ist. Aber ansonsten ist es ja für uns alles erzählerische Vergangenheit. Und ja, das ist dramatisch, aber deshalb fand ich es beim Zuschauen nicht so für mich traurig in dem Sinne, sondern ich habe halt so gesehen, was es mit ihr macht und habe aber auch gesehen, wie sie so langsam sich dieser Weg öffnet, wie sie da vielleicht rauskommen kann. Und mein Kritikpunkt wäre vielleicht, dass das alles so, es gibt so einen Punkt in dem Film, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt wendet sich alles zum Guten und ich sehe quasi, wie alle Puzzlesteine zusammenfallen. Und ich habe auch das Buch nicht gelesen, von daher, ich weiß nicht, wie ob das so genau da drin so drin steht, aber ich habe in den Kritiken gelesen von Leuten, die das Buch gelesen haben, gesagt, da stand so was drin, wie die das konzentriert sich hier nur auf diese beiden Hauptfiguren. Und das Buch, da sind die ganzen Nebencharaktere ungleich komplexer. Aber gut, okay, es ist ein Film, er hat nur 90 Minuten oder 120 oder sowas. Das muss vielleicht so sein. Und von daher, ich konnte das gut gucken, ich hatte viel Spaß daran und es ist natürlich zuckersüß und es möchte, glaube ich, auch einfach zuckersüß bleiben und am Ende alle Dinge zu einem Happy End drehen und auf gar keinen Fall irgendwo irgendwas übrig lassen und das telegrafiert sich dann auch schon so ein bisschen und das ist vielleicht so das, wo man dann am Schluss denkt, okay, ja, das jetzt auch noch und ach, das auch noch und ja, nee, natürlich kommt der auch noch mit der und so. Aber okay, das ist dann halt wirklich auf voller Linie Feel Good am Ende und da konnte ich aber auch irgendwie trotzdem zu schätzen wissen. Also von daher.
Ich möchte noch einen Punkt zu den Nebenfiguren machen, weil ich kenne das Buch ja auch nicht. Aber wie du so sagst, da gibt es voll Sinn, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass innerhalb dieser kleinen Community mit den ganzen Leuten, dass da immer wieder dieselben Themen auftauchen, irgendwie anders verhandelt werden. Also klar geht's bei denen jetzt immer mal wieder um Verlust von einem Familienmitglied, es geht immer mal wieder um sich eingesperrt fühlen und sein Potenzial nicht. Es gibt so Themen, die einfach immer wieder da sind, aber bei verschiedenen Menschen auch in verschiedenen Altersklassen und Lebensphasen irgendwie. Selbst wenn am Ende ihr Haus gekauft werden soll, dann wird es besichtigt von einer Familie, die auch das Thema hat, irgendwie ihre Wurzeln zurückzuentdecken und dahin zu gehen. Also es kommen immer wieder dieselben Sachen vor. Und lustigerweise auch beim Oktopus. Am Anfang hat mich das ein bisschen fast genervt. Ich dachte, oh Gott, das ist jetzt also aber sehr auf die Nase gebunden, die Metaphern, weil wir hören den Monolog vom Oktopus und er sagt sowas wie, ja, eigentlich ist doch dein Leben auch nur ein Aquarium oder diese Stadt ist auch nur ein Aquarium, du willst ausbrechen und ne, ja, dann geht's natürlich auch, weil sein Tod auch unmittelbar bevorsteht, geht's auch ganz um das Thema. Aber ich fand's noch ganz süß, so am Ende, als ich gesehen habe, okay, das geht so über alle Figuren hinweg und es wird auch aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, fand ich das eigentlich sehr gut gemacht, weil jetzt sagen, das hat mir mit am besten gefallen, dass das ganze Geflecht thematisch irgendwie so dicht ist, dass wir halt ähnliche Themen wieder behandeln. Das hat mir wirklich gut gefallen. Aber ein bisschen zu wenig Oktopus-Content am Ende.
Die Verwebung der einzelnen Geschichten miteinander, also wie eng schlussendlich alle Dinge ineinander greifen, so auch mit dem Sohn und wie sich das am Ende auflöst, da muss man sagen, so das ist gut aneinander gewebt gewesen. Da sind ein paar Sachen drin, so die lassen so ahnen, dass das im Buch komplexer ist und hier so einzelne Teile daraus so angerissen werden und dann aber keine Zeit ist, das komplett zu machen und dann steht man hinterher da und fragt sich, wozu war das da? Also warum hatte dieser eine Typ die Waffe in der Hand? So, das war völlig pointless irgendwie. Und es gibt noch ein, zwei andere mit der Immobilienmaklerin und so, es hätte irgendwie, da hätte man im Wesentlichen Zeit sparen können.
Das stimmt,
ja. Ohne dass man was verloren hätte. Aber das sind so Anklänge. Wahrscheinlich war das im Buch irgendwie eine größere Szene, eine wichtigere Szene. Man hat sie irgendwie eingedampft und das, was übrig geblieben, was für sich genommen nicht mehr so richtig funktioniert und auch nicht so richtig sinnvoll ist. Aber ja, insgesamt, ich mochte den rundum eigentlich.
Cool. Also ich weiß nicht, in meiner, also ähnlich wie in einem Oktopus schlagen ja auch in meiner Brust mehrere Herzen. Also ja, das stimmt alles. Ich fand es auch alles sehr süß und konnte man sehr gut ansehen, aber es war, also, ich glaube, gerade wenn es so, das habt ihr beide beschrieben, auf diese Auflösung zusteuert, da musste ich mir schon ein bisschen an den Kopf langen. Also da muss man nicht nur den Kitsch abkönnen, sondern auch akzeptieren, dass es schon sehr, sehr stark irgendwie herbeikonstruiert ist, die Verbindung zwischen allen Figuren und dass alle ihr Happy End bekommen. Aber ein bisschen gehört das, glaube ich, auch zum Genre und zu der Art Film. Aber da wurde sich an meiner Seite doch ein bisschen an den Kopf gelangt.
An deinen oder an ihren? Was? Von den Mitschauenden.
Achso, nein, an meinen Alleinigen.
Achso, okay.
Ich habe jetzt so in der Nachbetrachtung so ein bisschen, ich habe allen Leuten an die, nein, mit meiner nee, also ich habe so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, das geht schon, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich es mir irgendwie cleverer oder komplexer gewünscht hätte, aber ich dachte wirklich so zu einem Moment, ja, ehrlich jetzt, euer Ernst, und das war, glaube ich, genau diese Auflösung oder dieser Moment.
Da war ich, glaube ich, schon so in diesem, ach, wie es gerade so dahin plätschert, in diesem Fluss gefangen und plätscherte einfach so mit und hab's einfach genossen, dass dieser schöne Film noch ein bisschen weiter lief.
Sehe ich auch total. Das hat mir auch Spaß gemacht, wie gesagt, also auch bis zum Ende. Es gab ein paar komische Szenen, also die auch mit dieser Auflösung zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ihr da auch irgendwie lachen musstet. Diese Szene, wo sie sich total freut, als sie rausfindet, dass ihr toter Sohn eine Freundin hatte. Das fand ich fast ein bisschen ins Alberne abdriften, aber braucht man für die Erzählung natürlich.
Ja, war wichtig, aber ja.
Also lachen musste ich da nicht, aber ja. Ja, die um sie rum.
Ich fand es ein bisschen seltsam.
Alle nicht verstehen, warum das so wichtig für sie war, aber für sie stimmt. hatte das natürlich einen Punkt, der ihr möglicherweise Closure da bringt an der Stelle.
Eine andere Sache, mit der ich meinen Frieden gemacht habe, ist die männliche Hauptfigur, der jüngere Mann. Den fand ich am Anfang richtig nervig. Der ging mir so auf den Sack, ne?
Aber das sollte er doch. Genau das sollte er.
Ja, so, genau. Deswegen, grandios. Das hat der Film dann sehr gut gemacht. Am Ende okay, der lernt auch, der hat auch noch zu lernen, der steckt in dieser Lebensphase. Und am Ende habe ich dann auch mit ihm meinen Frieden gemacht. Das gebe ich dem Film auf jeden Fall.
Und er sieht so krass aus wie sein Vater, das ist der Hammer.
Stimmt.
Wer ist der Vater?
Bill Pullman? Lone Star aus Spaceballs? Und der US-Präsident aus Independence Day und noch 50 Millionen andere Rollen.
Und das ist sein Sohn, ja.
Ja, ich dachte so Louis gleich, Pullman. als ich das gelesen, also
als ich auch gesehen, David als ich den gesehen habe,
habe ich gedacht, oh, das Gesicht, warum kommt der mir so bekannt vor? Wer ist das? IMDb aufgemacht, nachgeguckt, erstmal einen Filmtitel falsch eingetippt, weil, wie heißt das Scheißding auf Englisch? Dann gefunden und dann Louis Pullman, nie gehört. Warte mal, Pullman? Oh ja, jetzt weiß ich, wieso
er mir genauso so bekannt vorkommt. Als der Name kam, muss ich, okay, das ist Safe der Sohn.
Genau, Safe der Sohn, IMDb angeklickt, steht nichts darüber drin. Gedacht so, okay, das muss ich jetzt aber verifizieren, Wikipedia. Und dann so, ja, okay, es ist der Sohn von Bill Pullman. Alles so, wie man denkt.
Ich finde ja noch nett, dass der ja so, also der ist so in meinem Alter, sag ich mal. Und ich finde es sehr erfrischend, mal einen Film zu sehen, wo jemand in meinem Alter als so der junge Hüpfer, der sich noch finden muss, dargestellt wird. Ne? Weil ich habe neulich erst hier eine Serie gesehen, wo der Selena Gomez Figur irgendwie in meinem Alter schon so eine Midlife Crisis Plot angedichtet wird und hier ist man quasi das Bübchen. Das fand ich auch vom Setting einfach irgendwie sehr lieb.
Ja, aber da ist auch schon so ein Unterton drin von wenn er es jetzt nicht bald findet, dann ist auch langsam schwierig. Also von daher.
Ja, aber der Druck ist ja auch real, den gibt's ja, ne?
Also, ja, natürlich.
Baust du jetzt gerade Druck auf den Jan auf? Das ist aber nicht
nein,
so nett.
Ich wollte sagen, also. Der Film ist jetzt da nicht nur mit dieser einen Aussage unterwegs.
Das stimmt, aber das ist ja auch real. Also auch wenn man das selber nicht so sieht, gibt es ja durchaus die ältere Generation, die sagt, jetzt krieg mal deine Sachen zusammen. Du kannst nicht ewig mit deinem Van rumfahren und deine Musik machen, ne? Also das ist ja ein realer Druck, den es auf jeden Fall in der Gesellschaft auch gibt. Ja. Aber fand ich ganz süß. Deswegen kaufe ich auch eben auch diesen Coming of Age Plot irgendwie sehr stark ab.
Ja.
Ja, ist so ein Film, wenn wir uns einig sind und auch noch gut ist, da haben wir nicht so viel zu sagen immer, gell?
Und dann kommen jetzt gleich total unterschiedliche Punkte wahrscheinlich.
Ja, genau. Bob ist total begeistert.
Ich hab noch ein paar Oktopus Unterpunkte.
Du hast noch Oktopus Wissen? Oh, da, bitte.
Jetzt kommt's. Na, also, okay, das eine habe ich schon gesagt, es war mir einfach zu wenig Oktopus. Dann ist mir, fand ich ganz spannend, der Film oder das Buch eigentlich kommt ja aus einer Zeit, wo es auf einmal so einen Boom gab an Oktopus-Content. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen oder ob euch das auch begegnet ist irgendwie. Es gab doch auch vor bald 10 Jahren dieses Simon Gomery-Buch Soul of an Octopus, wo so mit fast philosophisch-metaphysischer Sicht irgendwie auf das Leben der Oktopodes geschaut wurde so. Und irgendwie gab es so ganz viele Bücher in der Zeit, ganz viel Material. Irgendwie wurden, vielleicht wurden, gab es irgendwelche Fortschritte in der Forschung, die uns erst besser haben verstehen lassen, wie intelligent und wie einzigartig diese Tiere sind. Aber gefühlt gab es so eine ganz große Oktopus-Hype-Welle. Und da habe ich jetzt diesen Film auch, da muss ich nochmal dran denken. Das hatte ich fast vergessen. Also okay, das reitet da auf jeden Fall noch drauf mit. Da gab es eine Handvoll Bücher und ganz viel auch Dokumentationen ja, und zum auch Thema. Guck dir an, wie clever Oktopusse sind.
Und dann auch diesen Oktopus, der die Fußball-WM-Ergebnisse vorhergesagt hat.
Den hatte ich auch komplett vergessen.
Oh, ja. Paul hieß der, also, glaube ich. Ja. Und er ist dann gestorben. Ja. Das war das.
Ja, ja. Also das war ein Ding, das mir so lang aufgefallen ist. Ja. Also Oktopusse waren mal im Hype. Und ich glaube, da kommt auch dieses Buch mit rein. Und dann mein Lieblings-Fun-Fact noch, oder das, da musste ich auch wieder sehr schmunzeln, finde ich ja super ironisch, dass Alfred Molina den spricht, der ja in seiner Karriere auch schon den Dr. Octopus gespielt hat.
Ja.
Und in Spider-Man 2 und jetzt einen Octopus. Das finde ich irgendwie ein Full-Circle-Moment. Ja.
Aber ja. Er hatte wirklich die Stimme dazu, um so ein altes, weises Tier.
Auf jeden Fall.
So Voice-Over, das ist fantastisch.
Ja, dieser Oktopus hat natürlich auch eine Intelligenz, die alles bei weitem überragt. Man kann so als stiller Beobachter
nicht, da sitzen. Und auch nicht scheu, das zu Protokoll zu geben, dass er das auch genau weiß und für so sieht, dass die Menschen ein bisschen seltsame Kreaturen sind und er ihnen haushoch überlegen ist.
Der wird nur 5 Jahre alt?
Meine Oktopus-Checkliste.
Ja, die leben nicht so wahnsinnig lange.
Oh.
Habt ihr mal einen Oktopus vor, einen
super intelligent
in echt gesehen?
Ich glaube nicht.
Auch so im Aquarienkontext halt, glaube ich.
Ja, aber hier in Deutschland wüsste ich jetzt spontan nicht, wo ich einen angucken kann. Also es mag einen geben und ja, ich habe es vergessen.
Du fährst doch bald nach Dänemark, dann musst du, okay, jetzt glaube ich, ein großer Abstecher in Hirsholz, gibt es dieses große, oder nein, das ist abgebrannt, das war ja so ironisch. Egal, da gab es dieses große Aquarium, wo es ja auch so einen Mondfisch hatten.
Wie kann ein Aquarium brennen, ist doch voller Wasser.
Das habe ich mir, das ist auch schon wirklich ein Treppenwitz, ne? Das fand ich auch immer geil. Ich weiß nicht, ob es vor ein paar Jahren ist das irgendwie niedergebrannt.
Schade. Nee, ich habe letztes Jahr in Biarritz im Aquarium einen gesehen. Und ich war sehr beeindruckt, weil und da kam mir so der Gedanke, dass ich dachte, habe ich eigentlich jemals zuvor schon mal einen gesehen und konnte mich nicht mehr erinnern. Und da, also vielleicht habe ich einen gesehen und habe es verdrängt oder war damals vielleicht als Kind oder Jugendlicher so, ja, okay, noch ein Tier, noch einem Tank und habe es halt dann vergessen. Das will ich nicht ausschließen. Also wenn jetzt zum Beispiel einer sagen würde, in Berlin im Aquarium gibt es schon immer einen, dann habe ich den bestimmt gesehen. Aber da war ich halt auch irgendwie 30 Jahre nicht mehr. Und der hat mich beeindruckt, der da in Biarritz irgendwie so, die so richtig von nah, da dachte ich so, wow, das sind echt beeindruckende
Fische. Das ist krass, ja. Ja. Und ich glaube, da kommt auch diese Faszination so ein bisschen her. Wenn man die halt sieht, sind so, also zwar auch sehr intelligent, aber so komplett weg vom Menschlichen, ne? Die sind so richtig Alien. So, die können sich dann Alien, so ganz klein machen und haben irgendwie haben ihre ganzen Gehirne in ihren Füßen und haben irgendwie einen ganz komischen Körperbau und also das ist einfach so sehr, sehr am anderen Ende von der Evolution.
Ja, die Art, wie sie sich bewegen, ist so, als ob sie so morphen irgendwie von einer Form in die andere. Ja. Also es ist wirklich sehr alien-like.
Sehr sphärisch.
Ja. Und gleichzeitig so eine Präsenz Farben auch irgendwie hinter der Scheibe, dass du das Gefühl hast, der nimmt dich wahr, der ist anwesend irgendwie. Wie fandet ihr das CGI? Weil das Viech war ja doch aus dem Computer.
Ja, aber gut. Also ist mir nicht negativ aufgefallen.
Ich fand's auch nicht schlimm.
Ja, das die Frage ging auch eher an dich, Stefan, weil du gehst ja immer die Wand drauf, wenn das nicht perfekt
ist. Nee, ich fand's ziemlich gut.
Ja, der war okay, ne? Ja. Würde ich auch unterschreiben.
Also sie haben halt nicht zu dick aufgetragen und irgendwelchen Unsinn gemacht, sondern versucht, ihn einfach möglichst echt einfach zu lassen und nicht Faxen machen, sondern so, das ist das, was wir können und das machen wir jetzt und wir rendern uns halt auch fertig.
Und dann auch witzig, also ich habe mich ja beschwert, dass er zu wenig vorkommt, aber dann so einige der kernemotionalen Szenen, die wir auch alle beschrieben haben, ne, sind dann doch mit ihm, wo dann Tova versucht, ihn freizulassen zum Beispiel. Mhm.
Ja, auch wie er da immer wieder durch dieses Aquarium läuft, das ist so lustig. Oh, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach ja, okay, hier. Ah, okay. Aber ja. Wisst ihr, ob die irgendwie giftig oder gefährlich sind?
Ich glaube, die können ziemlich hart beißen, meine ich wohl.
Jetzt müssen wir unseren...
Die haben so Schnäbel, ne?
Ja, die haben so Schnäbel, genau. Oder es kann auch sein, dass Kalmare sind, die Schnäbel haben. Ich bin nicht sicher.
Ah.
Habt ihr mal so einen Riesenkalmar? Hier im Senckenberg-Museum hängt so ein Riesenkalmar an der Decke.
Oh ja, oh.
Alter Falter.
Die sind, glaube ich, auch da in Dänemark ausgestopft. Die sind krass, ja.
Ja, ist halt, also, da, ich stand da und dachte so, what? So groß? So groß hatte ich die mir nicht vorgestellt. Weird. Ja. Ist schon nochmal anderes Viech.
Ja. Als Freund alles Nautischen war schon als Kind für mich so ein absolutes Lieblingsbild, so der berühmte Kampf von einem Pottwal mit so einem Kalmar, ne? Würde ich mir heute immer noch an die Wand hängen, / tätowieren lassen.
Du bist erwachsen, go ahead.
Naja, wenn wir dem Film glauben, kann ich jetzt auch noch ganz, ganz schlimme Teenager-Entscheidungen treffen, also vielleicht warte ich noch ein bisschen.
Na gut.
Ja. Erstmal den ollen Van verkauft.
Ja, was hat sie gesagt auf dem Surfboard? I became good at pivoting, also so Haken schlagen, Richtung ändern. Kannst du noch machen.
Auch interessante Figur, die wir noch gar nicht gesprochen haben, seine. Also die Romanze kaufe ich irgendwie nicht ganz, aber sie hat viel zu erzählen, die Surfboard-Laden.
Ja, und die Art, wie sie am Anfang so super anti ist. Erstmal ist sie total relaxed, wie sie da halb nackt aus der Dusche steigt und ihn da so stehen hat. Dann ist sie total giftig. Und dann wird sie so von einem Satz auf den anderen total nice. Und dann
ja, ich
so,
das meine ich mit jetzt. Die Romanze kaufe ich nicht. Er ist am Anfang auch super scheiße zu ihr und es gibt keinen Grund, warum sie mit ihm auf das Date gehen soll eigentlich. Da fehlen mir ein paar Schritte.
Naja, denn nee, dazwischen ist sie ja schon nett geworden. Und dann, dass sie dann,
ja, aber auch
sie
so nett, eigentlich.
Wenn ja. Sie, ja genau, das den Step kaufe ich nicht. Wenn sie dann aber nett ist und so wie sie dann miteinander umgegangen sind, dann kaufe ich auch, dass sie mit ihm auf das Date geht.
Ja, okay, das ja.
Aber vorher diesen Move den habe ich nicht, verstanden oder nicht kommen sehen. Naja, egal. Habt ihr noch was oder wollen wir Punktchen dranhängen?
Ich wäre bereit für Punkte.
Ich bin auch. Ist ein bisschen fies. Ich habe auf Letterboxd schon gesehen, was der Jan gegeben hat.
What?
Das ist eigentlich nicht zulässig. Sollten wir in die Sneakpot-Statuten reinschreiben, dass man.
Man sollte es nicht loggen, ne?
Mhm. Man darf es loggen, aber erst, wenn die Sendung online ist.
Auch online ist nicht. Ich logge es immer während der Sendung, sonst vergesse ich es nämlich.
Ey, ich hab so einen Reminder am Wochenende, der sagt mir, vergangene Woche loggen, und dann mache ich das. Dann gucke ich in die Sneakpot-Sendung rein, wie viele Punkte habe ich eigentlich gegeben, und dann rechne ich das um. dann stehe ich immer vor diesem Rundungsproblem mit den Sternen und den halben Punkten und dann geht es nicht. Ja, also was habt ihr? Wie viel? Ja, okay, das macht's einfacher. Wer möchte anfangen?
Fang du doch an.
Dann fang ich mal an, okay.
Spiegel.
Also ich gebe dem Ding 7 Punkte. Das Ende war ein bisschen hingebogen, aber halt auf eine süße Art und Weise hingebogen. Und ein bisschen tränendrüsig, auch an manchen Stellen. Aber insgesamt hatte der ganz viele wundervolle Momente und war so wholesome irgendwie insgesamt und hat mir Freude gemacht. Ich fand den vom Kitsch-Moment her noch gerade so die Kurve gekriegt, dass man es nicht ärgerlich wurde und die Sache mit dem Oktopus so auf so eine, es wurde nicht so Fantasy oder so, dass der jetzt irgendwie rauskommt und redet oder was auch immer tut. Er hat natürlich Sachen gemacht, die nicht in echt machen und wir haben seinen inneren Monolog gehört, aber das konnte ich so gut weg abstrahieren als ein Plot-Device oder ein Erzählungsstilmittel. Und von daher, mir hat der richtig Freude gemacht, 7 Punkte.
Okay.
Who's next?
Da mache ich weiter. Ich gebe 8,5. Ich gebe 9. Oha. Ich gebe 9. Ich hatte richtig. Nee, das war so ein Film, der. Ich hab sehr genossen, ihn zu schauen. Er hat mir gut getan. Weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber es war einfach schön, denen dabei zuzuschauen, was sie so erleben. Und ja, es war einfach ein richtig schöner Film, den ich gerne nochmal schaue, den ich gerne empfehle. Und ja, und ein Herz kriegt er, glaube ich, auf Letterboxd.
Auf jeden Fall. Also wie so oft habe ich die exakt gleiche Begründung und die gleiche Herleitung, aber ein bisschen niedrige Punktzahl aufgeschrieben.
Das sind die Ariane-Punkte.
Also ich habe das gesagt. Ihr habt es gesagt, süßer Film, hat mir gut gefallen, kann gut gucken. Am Ende bisschen arg herkonstruiert, ein bisschen arg kitschig. Er hätte mir ein bisschen besonderer sein dürfen, aber trotzdem fand ich den super schön. Kann man gut gucken. Ist so ein, ich glaube, das Genre heißt in der Fachsprache ein verregneter Sonntagnachmittag-Film, an dem er auf jeden Fall seine Freude hat. Deswegen gebe ich 6.
Okay. Ja, Jan-Punkte. Ganz toller Film, 6.
Ab 6 gebe ich die Herzen raus. Also 6 bis 10 ist ja die obere Hälfte. Der war besser als mittelmäßig, aber ja. Ist ein guter, ab 3 Sterne ist ein guter Film, auf jeden Fall. Das ist eine Empfehlung.
Ja, ich bin immer noch zu großzügig mit meinen Punkten und dann gibt's für so einen Film machen wir 9.
Das ist auch ein Stil, das kann man machen. Da gibt's ja zum Glück keine Regeln.
Ja. Oder wir ändern sie eh ständig. So, dann kommen wir doch mal direkt zur Droge der Wahl.
Da haben wir Glück gehabt, ne? Weil, also, wenn es eins oft gab, dann war es Bar- oder Kneipenszenen oder Kaffeeszenen.
Ich bin gleich wieder zurück.
Ich bin gespannt.
Ist der Bob noch da? Oh, das wäre gemein, wenn ich dich jetzt hier ganz alleine lasse.
Alles gut, ich bin hier. Okay. Ich habe gerade überlegt, was so an Bar-Dings-Szenen ist. Es gibt ja eine wichtige Szene mit Rotwein, aber ich hatte keine offene Flasche da und hätte jetzt auch noch mal in den Keller gemusst dafür. Was gibt's bei dir, Jan?
Ich habe auch überlegt mit dem Rotwein, aber das Getränk, das, glaube ich, am meisten konsumiert wird, ist Bier. Und da habe ich es mal einfach gemacht und trinke Bier. Kein amerikanisches zum Glück, obwohl auch Heineken-Flaschen, glaube ich, zu sehen sind. Egal. Ich habe Kesselring dabei. Das Zwickel und das Dunkle ist hier eine relativ lokale Brauerei, die ich gerne trinke.
Sehr gut. Ich werde mir es war jetzt nicht im Film so direkt, aber es gibt so eine Szene, da kommt der Kellner und sagt irgendwie Party People, who needs a drink? Und da dachte ich mir, okay, in diesem Sinne mache ich mir ein Gimlet.
Das reicht schon.
Natürlich. Das reicht. Und lange kein Gimlet mehr getrunken. Ich habe jetzt hier Sips
mit. Den hier auch, ja.
Und einen Leimkordial aus Dänemark von der Firma oder der Marke, was auch immer, Shake It. Gibt es in Dänemark in jedem Supermarkt. Habe ich jetzt noch nie gesehen, aber habe ich noch eine offene Flasche und deshalb kommt das jetzt hier rein.
Ich habe den Gimlet durch euch auch ein bisschen entdeckt. Der ist jetzt fester Bestandteil meines Repertoires geworden.
Sehr schön. Ist auch einfach.
Auch mit verschiedensten Gins, ja.
Genau, ist eine gute Art, einfach um Gin zu testen.
Ja.
Wenn er einen guten Gimlet macht, kann er so verkehrt nicht sein.
Ich kann noch kurz, also wenn Stefan noch braucht, mit einer Anekdote zum Thema Brauerei Kesselring überbrücken. Ich bin nämlich Superfan von denen offensichtlich.
Superfan.
Beziehungsweise habe ich die mal.
Was macht dich?
Ja, das ist wirklich total süß. Also eigentlich ist ein Freund von mir aus Köln ist Superfan. Der hat das mal hier probiert und der ist vor allem von dem Dunklen ein großer Fan gewesen. Und da habe ich gesagt, okay, zum Geburtstag schicke ich dir eine Kiste mit so ein paar Flaschen und ich guck mal, dass ich diese Gläser bekomme, weil er mag auch die Glasform, die man hier hat, total gerne. Okay, gibt doch irgendwo Kesselring-Gläser. Und die gab es auch nirgendwo zu kaufen. Da habe ich da so an irgendwie das Kontaktformular auf der Webseite geschrieben, ob man irgendwie diese Gläser erwerben kann. Und einen Tag später ruft mich der Chef persönlich an. Ist, ach, das hat mich aber gefreut, dass wir so Fans haben. Nee, wir verkaufen die nicht, aber ich kann ihnen da mal welche geben. Das ist gar kein Problem. Da hat er so noch so ein shaky Foto geschickt bei WhatsApp irgendwie von seinem Schreibtisch. So, hier, wir haben diese Krüge, wir haben das. Und ich so, ja, machen sie von allen ein paar. Und dann schicken sie mir dich über den Port. Und so, nee, das gebe ich unserem Fahrer mit, der liefert in Würzburg immer aus und dann kam ein paar Tage später halt der Fahrer von der Brauerei, hat mir noch einen Kasten gegeben und halt diese Gläser und Krüge. Leider kann ich nicht aus dem Kesselringglas trinken, weil durch meine sehr tollpatschige Mitwohnerin haben sich diese Gläser, die ich hatte, die nicht mein Freund aus Köln bekommen hat, alle verabschiedet. Die Krüge habe ich noch, die sind ein bisschen widerstandsfähiger. Vielleicht muss ich da nochmal anrufen, dass ich nochmal ein paar Becher bekomme. Aber auf jeden Fall sehr charmant. Ich habe den Laden irgendwie viel... als viel größer eingeschätzt, als dass da irgendwie der so jemand schreibt, ach hier, stehen bei mir auf dem Schreibtisch. Fand ich sehr, sehr süß. Seitdem habe ich nur wohlige Gedanken zu Kesselring und trinke es immer gerne, auch wenn es irgendwo eine Kneipe hat. Und ein gutes Bier.
Ah, ist doch schön.
Und dann Stefan, zum Wohl.
Was hast du auch geholt?
Durch die Bank.
Ja. Ja, ich habe mir auch ein Bierchen von oben geholt, vermutlich mit dem gleichen Satz, den du hattest, nachdem wir jetzt fertig gesungen haben. Können wir Bier trinken oder so ähnlich? Sagte sie ja da mittendrin.
Now we drink, ja.
Sehr gut, sehr gut.
Dann prost ich dir mal virtuell hier zu. Aber da ich immer noch ein bisschen am Husten bin, gibt's einen Erding alkoholfrei.
Ah, oh, sehr gut. Das trinke ich auch sehr gerne.
Das ist so mein Triathlon-Bier, das hat der Bob aber letzte Woche schon ausführlich erklärt. Und jetzt,
womit das weiß ich als Überleitung quasi Hörer natürlich
von selbst geschrieben. Heute ja. War New Bike Day.
Ja,
genau. Oha,
erzähl. Da
ist es.
Ich muss noch mal ganz kurz, Cocktails, ich hatte noch ein YouTube-Video gefunden, was ich mit euch beiden quasi für die nächste Sendung, wenn wir zusammen aufnehmen, schauen wollte. Jetzt habe ich es euch nicht geschickt. Ich weiß nicht, Bob, ob du das gesehen hast, Drinking with Babish. James Babish, wie er 20 Cocktails Andrew hintereinander.
Aber, ja.
Was habe ich gesagt?
James gesagt?
Ist ja egal. Wie er sich 20 unterschiedliche Cocktails mit jemand anders zusammen reintut. Grandios. Auch
ist
eben
das
Drinks.
Ist neu? Das gab's doch schon mal irgendwie vor ein paar Jahren oder so. Oder habe ich was Falsches in Erinnerung?
Kann sein. Das ist jetzt vier Wochen alt oder so.
Ah, okay.
Grandios. Schicke ich euch, dann können wir das in der nächsten Sendung vielleicht nochmal besprechen. Okay. Und passend dazu trinken oder lieber nicht, weil also die probieren auch jedes Glas nur. 20
glaube ich nicht.
Und die 20 Drinks probieren jedes Glas nur und sind halt auch am Schluss hart derangiert.
Ja, macht ja immer so Sachen. I tried every und dann genau. Irgendwas da einsetzen. Und ja, okay, ich verstehe das Konzept.
So, genau.
Da muss ich kurz noch erzählen, Thema Drinks. Oder egal.
Bitte. Ach, ich habe noch nicht Kapitelmarke
gedrückt. Wir haben schon die Kapitelmarke. Reden. Ach so.
Ich habe nicht gedrückt.
Ich bin jetzt wieder so ein bisschen ins Whisky-Tasting-Game
eingestiegen.
Oh,
mit Olden Brown, oh, das ist ja fantastisch.
Habe ich ja früher beruflich gemacht. Mit wem?
Olden Brown, dem folge ich auch auf Insta. Ich weiß nicht genau, was.
Okay, da bin ich einfach noch nicht genug in der Szene.
Aber der Typ macht immer lustige Negronis in seiner Küche und erklärt seine Pfannenkollektion und so. Ich mag den.
Die tätowieren sich während des sie saufen. Also volle Runde hier. Jan, du wolltest ja doch auch hier den Kalmar tätowieren.
Mein Kalmar-Tattoo, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Das heißt, nächstes Mal, wenn du zum Saufen hier bist, bestellen wir auch einen Tätowierer.
Mhm. Ich dachte, wir machen es selber.
Oh Gott.
Das haben wir mal auf einem Cocktail-Treffen also, gemacht mit einem Kollegen, den tätowiert.
Mit Tattoos. Selber.
Ja.
So, jetzt aber.
Ich wollte sagen, ich verkoste jetzt ab und zu mal wieder in größeren Rahmen Whiskys, also nehme an Tastings teil. Ich habe mich da wieder ein bisschen reinbegeben, nehme teil oder leite auch selbst. Und ich hatte neulich eine sehr tolle Erfahrung mit kanadischem Whisky, der gerade am Boomen ist.
Auf BeReal, oder?
Ja, genau.
Ja.
Also ich glaube, das hat so auch über die Barszene angefangen, weil niemand mehr amerikanische Whiskys kaufen und saufen will. Ich glaube, es haben sich so vor allem die Jim Beam Jack Daniels Benutzer gefragt, was kann man stattdessen trinken, haben nach Kanada geschaut. Und ich habe das Gefühl, darüber ist so sehr viel mehr Augenmerk auf die kanadische Whisky-Szene gekommen. Und man kriegt jetzt auch so bei deutschen Importeuren und Händlern mal immer sehr viel andere interessante Flaschen noch, die man vorher noch gar nicht kannte. Und jetzt, also ich habe das Gefühl, da gibt's sehr viel zu entdecken. In Kanada gibt's sowohl diesen amerikanischen Stil mit Mais und Roggen und so weiter, aber eben auch so, ja, auch durch die lange, lange schottische Einwandererkulturtradition halt total viel so Single Malt in den schottischen Stil. Da habe ich mich durch ein paar durchprobiert und da gibt's ganz viel zu entdecken. Große Empfehlung, wenn ihr ihn seht, jetzt muss ich selber gucken, wie er heißt, McElhoney ist eine relativ junge Brennerei aus Kanada und vor allem der Peat Project, also die haben einen rauchigen, auch mit Torf im Programm, der auf jeden Fall so mit Ardbeg, Laphroaig und den ganzen krassen Rauchern aus Schottland mithalten kann und das irgendwie aus dem ordentlichen Rotweinfass, spektakulär, also könnte einer meiner Lieblingswhiskys prinzipiell werden.
Okay.
Ich habe schon richtig Bock, mich da weiter durchzuprobieren. Auch ganz ehrlich so, die ganzen Maiswhiskys finde ich da, die experimentieren glaube ich mehr, die machen da interessante Fassfinishes, also es ist oft nicht einfach nur wie ein Bourbon, sondern kommt sehr mit sehr interessanten Fässern und Ideen daher. Also da kann sich mal ein bisschen reintasten und tasten, weil es für mich auch eine neue Erfahrung. Ich kannte fast gar keinen kanadischen Whisky vorher. Aber ich glaube, gerade ist ein guter Moment. Und vor allem McElhoney geht als Empfehlung raus. Auch alle Flaschen, die ich von denen hatte, waren bisher guter. Vor allem der Rauchige hat mir sehr gut gefallen. Kleiner Tipp noch.
Cool. Okay, cool. Und das geht dann schon in die schottische Richtung wieder. Oder würdest du sagen, das ist eher, weil genau, ich trinke lieber so Maiszeug sozusagen.
Mhm. Das ist genau, also der McElhoney, die machen so richtig, das ist auch ein junges Unternehmen, die gibt es erst ein paar Jahre und die machen das, der hat auch in Schottland irgendwie gelernt und will genau diesen Stil rüberbringen, macht das sehr gut, aber halt doch ein bisschen anders, bisschen interessanter, gerade wenn man viele Schotten kennt und gerade die Raucher ist das nochmal ein bisschen anders. Wenn du die Mais-Sachen gern magst, da gibt es auch richtig viele gute. Große Empfehlung, oh, wie heißt denn der? Oh, es gibt so einen englischen Importeur, End Whisky. Das sind immer so schwarze Pullen und die verraten auch gar nicht, was es für einer ist oder von woher der kommt. Dafür können sie es sehr günstig verkaufen. Und da stehen immer so Geschmacksbeschreibungen mit so und verbunden drauf. Ganz schlichtes Design. Und da habe ich eingetrunken einen Maiswhisky aus dem Sherryfass, glaube ich. Der war spektakulär. Jetzt muss ich gerade kurz nachschauen, wie der heißt.
Wie heißt der Laden? End?
End Whisky, also das Zeichen und.
Ach so.
Das kennt man von, dieses Design kennt man von Taschen. Das und das und das und das. So als, als Schlagwort.
Davon habe ich noch ein paar im Keller.
Von den Taschen oder den Whiskys? Ja,
von den Taschen. Ich weiß auch nicht warum. Doch, ich weiß warum, aber es gehört hier nicht her.
Ja. Okay. Ich bin gleich soweit, euch diesen Whisky zu verraten. Es ist natürlich alles limitiert. Und wenn man es in einem Jahr hört, schon wieder weg, ne? Weil es oft nur kleine sind, aber man kann auch weiter verkosten.
Die sehen aber cool aus, die Flaschen.
Hier, der kanadische heißt natürlich Maple Syrup and Toasted Oats and Orange Zest. Und der ist richtig gut. Und der kostet gar nicht viel Geld. Und ist so in Sachen Maiswhisky mit Abstand das Interessanteste, was ich hier getrunken habe. Leider verraten sie nicht, von was es ist und von wo es ist. Würde ich da ja gern weiter probieren. Aber ich habe das Gefühl, End Whisky kann man eh vertrauen. Und das ist ein richtig toller Kanadier von denen. Das ist eben Maiswhisky, 8 Jahre alt und im war das der aus dem Sherryfass? Nee, steht sogar gar nicht drauf. Was für ein Fass. Wirklich, wirklich, wirklich tolles Ding. Also das war so vielleicht der spannendste Maiswhisky, den ich bisher probiert habe.
Cool.
Und wie gesagt, ich mache weiter. Also es gibt noch viel, viel zu entdecken in Sachen Kanada gerade. Ist ganz cool. Hat bei mir so ein bisschen diese Liebe am Ausprobieren nochmal neu entfacht. Ich habe so das Gefühl, okay, Whisky, jetzt gibt's seit 10 Jahren immer dieselben Whiskys mit noch weniger Altersangabe für noch mehr Geld. So, ich war da so ein bisschen Whisky ausgebrannt, aber so diese Kanada-Sache war gerade für mich nochmal sehr, sehr spannend. Oder ist es noch aktuell?
Okay, das klingt spannend. Ich habe mal wieder ein weiteres Tab offen, was mich Geld kosten kann. Wie das so manchmal
aber
ist.
Aber nicht so viel, zumindest für einen Whisky. Ja.
Ja. Weiß nicht, 40, zwischen 40 und 50. Bisschen teurer noch.
Oh, der kanadische Endwhisky, den gibt es schon für einen 30er.
Okay. Vielleicht musst du da gleich nochmal.
Der berühmte 30er, den man so im Portemonnaie hat.
Link rumschicken.
Genau. Mein Lieblingsschein.
So, ja. Gescheine, ja, Scheine raustun hat auch der Stefan gemacht.
Oh, sehr gut.
Die nächste Überleitung.
Endlich raus hier.
Und hat richtig viele Scheine rausgetan und hat sich dieses neue Fahrrad gegönnt. Und jetzt, komm, mal jetzt.
Heute war es soweit. Heute habe ich es abgeholt.
In Koblenz?
In Koblenz bei Canyon, genau. Ich habe mir einen Canyon Speed Max CF, also quasi das günstigste von den Speed Max, also von den Triathlon-Zeitfahrmaschinen.
Und CF für Carbon Fiber wahrscheinlich?
Vermutlich, aber kann auch irgendwas. Die nächste heißt dann CFR.
Und dazwischen. Carbon Fiber Racing. Nee, ich habe keine Ahnung.
Genau, und dazwischen gibt es, glaube ich, noch ein SLX.
So, das, ja. Jetzt bin ich raus.
Danke.
Super Light Extreme.
Irgendwas, ja, genau. Genau. Und ja, bin ich heute Morgen hingefahren. Um 10 Uhr hatte ich einen Termin. Waren auch, diesen Showroom, den die da haben, das ist schon ziemlich cool. Also haben sich da schon ordentlich was hingestellt und waren noch ein paar mehr Leute.
Ist das eine richtige Übergabe-Experience? Also ist das so durchchoreografiert, ja, wenn man seinen VW in Wolfsburg abholt? So mit?
Ich habe noch keinen VW in Wolfsburg abgeholt, aber es stand da auf so einem Ständer in so einem eigenen Bereich sozusagen und dahinter waren, ja, also es ist halt dann nur eine kleine Ecke, weil es ist ja. Warte mal, ich schicke euch mal ein Foto. Finde ich natürlich jetzt die Gruppe nicht. Ist ja dann doch nur ein Fahrrad, was irgendwie 1,80 Meter lang ist oder so. Und das steht dann in so einem kleinen abgetrennten Bereich und da sind irgendwie 5, 6 Bereiche nebeneinander und ja, dahinter läuft ein Video, wo natürlich das Fahrrad dann gerade irgendwie durch Laberfelder getrieben wird und da wird dann noch persönlich, also steht dann irgendwie hier, Zeit für dein neues Fahrrad und so.
Aber das ist schon cool, das ist schon cool. Das Foto, was du jetzt geschickt hast, da steht das Fahrrad so in so einer,
genau,
in so einer Box mit so einem Fernseher dahinter und es ist ein bisschen fancy beleuchtet und alles ist schwarz-weiß.
Ja, das ist geil. Also, schon nett, wenn du da hinkommst, dann steht das da so, oh, und das ist jetzt mein Fahrrad. Oh, krass. Und ja, dann hat er mir halt von vorne bis hinten alles erklärt, wie die Schaltung, und das ist ja jetzt eine elektronische Schaltung, und wie die Scheibenbremsen funktionieren und wie man die einzubremsen hat und wie man hier was macht und da noch was einstellt, und genau, da hat er nochmal die Sattelhöhe eingestellt und hat noch die Pedale, die ich mitgebracht habe, dran geschraubt, und dann habe ich noch eine kleine Probefahrt dort vor Ort gemacht. Also hat, weiß nicht, so 3/4 Stunde oder so gedauert. Das alles mit erklären. Die
Probefahrt oder das ganze Prozedere?
Nee, das Prozedere.
Ah, so. Okay, ich dachte schon, da kommt eine kleine Probefahrt von einer 3/4 Stunde.
Nee, ach Gott, bist verrückt. Nee, weißt du, in Jeans mit Turnschuhen, ja, auf Klickpedale, ja, und so. Und es war, aber auch da schon, das ist einfach, du merkst, wie das Fahrrad dich gefühlt anbrüllt, du fahr jetzt gefälligst schneller.
Ja.
So, das ist wirklich, das ist einfach krass, wie das vorwärts geht.
Diese nach vorn geschobene Sitzposition mit der steileren mit dem steileren Lenkkopfwinkel, macht das Vorderrad nervös, oder wie fühlt sich das an?
Nee, also so viel war ich da jetzt noch nicht unterwegs, dass mir das aufgefallen ist.
Ja, ich frage ja nur, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie auf sowas gesessen.
Also, es fühlte sich sehr, sehr straff, sehr, ich fahre jetzt hier geradeaus da durch, und wenn du Kurve willst, dann sagt es deutlich an. Mehr so, also nicht so,
okay, also mehr rechts, links,
sondern
willig
geradeaus und gib ihm. Ich bin zwar heute Nachmittag auch noch mal ganz kurz, irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten Probe gefahren bei uns im Ort und runter zur Autobahn. Da ist parallel so ein Radweg, auf dem man ganz gut auch mal mit einem neuen Fahrrad, mit dem man sich noch nicht so gut auskennt, ein bisschen Gas geben kann. Und es ist halt, wie das vorwärts geht, das macht einfach so viel Spaß. Das ist so cool. Und auch, weiß nicht, hast du schon mal elektronische Schaltung gehabt?
Nee.
So, du drückst halt einen Knopf, so, weiß nicht, so tief wie den Anschalter an deinem Handy oder so. Und hinten tück, tück, tück. Und der ist die Gangschaltung so eingestellt, dass der halt vom ersten bis zum, 24. Gang einfach durchschaltet. Also der kümmert sich um die große und kleine Kettenblatt, kümmert er sich selber drum.
Ja, also ich habe das gelesen, wie das funktioniert, aber ja, es ist, ich würde es gerne mal erleben, das ist cool. Es gibt gewisse Stufen, wo du sagst, einen hoch bitte, und dann bewegt sich das vorne und hinten.
Genau. Ja. Der ich habe meinen Fahrradcomputer da auch dran gemacht, und der hat, der zeigt dann an, so, nächstes Mal schalten, ist irgendwie Kettenblattsprung oder so ähnlich. Also, so die Ankündigung.
Dass das nicht dich überrascht, sondern dass du das...
Ja, genau. Also mir ist das ganz am Anfang passiert, da schaltest du halt runter, irgendwie dreimal, und plötzlich trittst du halt so komplett ins Leere, weil er halt vorne auf das kleine Blatt gegangen ist, aber hinten noch nicht runtergelaufen ist.
Ja.
Dann weißt du so,
passiert okay, nacheinander?
Kommt jetzt, ja, innerhalb relativ kurzer Zeit, aber ich habe halt einfach reingedreht wie ein Berserker, weil ich einfach gucken wollte, was
Berserker bist, wie wir alle
geht. Das ist echt, ja. Und man kann halt alles Mögliche einstellen. Also an dem Vorbau kannst du rumschrauben, kannst ein bisschen höher machen, niedriger, ein bisschen im Winkel und dies und jenes. Und da bin ich jetzt halt, oder werde die nächsten Wochen noch damit verbringen, da es ein bisschen auszuprobieren. Und ja.
Also wir sehen dich jetzt demnächst auf Strava Kilometer kloppen und Testfahrten machen.
Genau. Heute habe ich schon mal direkt Strava bzw. meinen Garmin falsch bedient und habe einfach ein Indoor-Training gestartet.
Fantastisch. Ich
wundere mich die ganze Zeit so, oh, was hast du denn jetzt wieder Dummes gemacht? So, warum zeigt dir keine Geschwindigkeit und keine Kilometer an? Oh, du bist doch ein Ochs. Und als ich dann zurück war, so, oh ja, Indoor-Training. Na, herzlichen Glückwunsch. Neues Fahrrad erstmal auf die Rolle gestellt. Also irgendwie drei Kommentare gehabt, so, das ist doch dein neues Bike, wieso stellst du das auf die Rolle? Nee, war blöd, ich bin draußen gefahren, ich habe einfach nur meine Geräte nicht bedienen können. Anfänger, echt.
Neue Uhr, neues Fahrrad, alles falsch gemacht. Fantastisch.
Ja, ja.
Ja, gut.
Nee, also es macht sehr großen Spaß.
Sitzposition, so Aero-Haltung, wie, welche Gedanken kommen dir dazu als erstes nach der Testfahrt?
Also so. Geil, ja. Fühlt sich für mich angenehmer an als bei meinem alten Fahrrad zum Beispiel. Weil?
Das, kannst du das benennen irgendwie?
Ich glaube, das alte war vom Reach her, also von der Entfernung vom Sattel zum Lenker, zu lang für mich.
Ah, okay. Das heißt, das hier ist näher dran und dadurch
Als ich vor dem Rad stand, dachte ich mir, das ist aber ganz schön klein. Also habe ich zu dem, das ist ganz schön klein und hat ganz schön dicke Reifen. Also es hat irgendwie vorne 26, hinten 28er und bei dem anderen Rennrad habe ich halt 23 oder so, also ganz noch deutlich dünnere gehabt. Und ja, die dickeren Reifen pumpt man nicht so hart auf, es ist einfach viel angenehmer zu sitzen. Schon cool. Ja. Also.
Cool. Ich bin sehr gespannt, das mal live zu sehen.
Ja.
Aber ja.
Das nächste Mal hier bist, kann man auf jeden Fall, kannst auf zwei Reitern Probefahrt machen.
Oh yeah. I like it. Ja, ja. Neid, aber ja, auch gleichzeitig spannend, wie du dann abschneiden wirst beim Triathlon. Zum einen mit dem neuen Rad, zum anderen natürlich jetzt deutlich mehr Training, glaube ich, auch als letztes Jahr.
Also Wintertraining habe ich deutlich mehr gemacht.
Ja, und insofern. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass deine Radzeit einen Sprung machen wird.
Das hoffe ich.
Ja, ich auch. Ja, wahrscheinlich kommt dann irgendwie sowas Dämliches oder so, dann hast du einen Platten oder so, musst den flicken und dann ist die Zeit im Arsch und dann kann man den später dann irgendwie nicht bewerten so richtig, aber naja. Sowas passiert dann immer, wenn man sich auf so eine Zeit freut, aber wollen wir es mal nicht hoffen, ich will es nicht verschreien.
Ja, bitte nicht. Da müssen wir noch einen anderen Wettkampf schnell finden dieses Jahr.
Wenn die Zauber durchläuft, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie das dann year over year aussieht.
Ja. Jan, bist du noch da oder haben wir dich
verloren? Ich schweige und trinke mein Bier, ja. Ja. Das ist also, ich finde es interessant, aber ihr hättet auch über Raumschiffe reden können. Also das ist, da bin ich ja wirklich raus.
Es ist ja faktisch ein Raumschiff, wenn man das anguckt.
Ja, also das Gefühl habe ich auch.
Es hat ja mit einem normalen Fahrrad nicht mehr viel zu tun. Also ich meine, ich habe heute mein Lastenrad vollgeladen mit Einkäufen aus vier verschiedenen Läden.
Lastenradmenschen.
Dem Paketshop, also das ist das andere Extrem.
Also das Bild, das ich auch hier sehe von Stefans Rad, das ist also eher Richtung Raumschiff, das ist wahr, ja.
Ja, es fühlt sich auch nicht mehr so an wie so ein Fahrrad. Das alte Rennrad ist so ein Fahrrad halt. Und das jetzt, das ist schon irgendwie anders. Aber
ja, es hat halt auch einfach nur einen spezifischen Sportzweck. Gut, das hatte dein Rennrad auch schon, aber das hier halt noch mal extremer. Also hier ist
Also es ist nur zum schnell geradeausfahren.
Ja. Ja, aber auch so ein Rennrad kannst du ja faktisch noch benutzen und sagen, okay, ich tue mir einen kleinen, dünnen Rucksack auf den Rücken, da schiebe ich meinen Laptop rein und dann radel ich damit zur Arbeit. Und so könnte man machen, ja. Das kommst du ein bisschen
verschwitzt an. Hab ich lange gemacht.
Du duschen und dann gehst du arbeiten. Aber das Ding hier in einem urbanen Setting zu versuchen, durch eine Stadt zu fahren, mit diesem Lenker, der ja eigentlich nicht dafür gemacht ist, irgendwie nennenswert schnell zu reagieren oder irgendwelche Richtungswechsel hart hinzulegen, sondern eigentlich so, hier geht's jetzt geradeaus und ich duck mich dann mal ab und weck mich, wenn eine Kurve kommt. Es ist halt, da bringst du dich ja um, wenn du das Ding versuchst, hier irgendwie durch die Frankfurter Innenstadt zu brettern.
Genau, einen Tag im Jahr geht's oder zwei.
Ja.
So, wenn die Wettkämpfe also, sind, aber dann genau, sonst
also nicht. Ist halt doch ein Sportgerät. Und gerade dieses Unvorhersehbare einer nicht abgesperrten Strecke, ja, dass da irgendwie Kinder, Fußbälle, Autos, was auch immer, Menschen, Leute auf dicken Lastenrädern, irgendwas bringt einem ja immer in den Weg. Das willst du mit dem Ding ja nicht machen.
Ja. Nee, deswegen auch. Ich bin ja mit dem Alten auch schon in die Aero-Position gefahren. Da ist ja die Bremse genauso weit weg. Man fährt halt viel vorausschauender, wenn man so im Training unterwegs ist. Und da ist halt einfach in den Ort reinballern und unten bleiben. Das machst du halt nicht. Das ist einfach nicht klug. So. Ja. Dann werde ich hoffentlich nächste Woche die eine oder andere Trainingseinheit da von diesem Rad berichten.
Absolut. Ja, ich bitte darum.
Mhm. Ja. So viel zum neuen Fahrrad.
Zum Radl.
Ja. Dann haben wir Glückwünsche auszurichten sozusagen. Ja.
Wir hatten ja schon so ein bisschen Insider-Infos in der letzten Sendung, aber da war das nicht Thema, weil es da auch nicht, weil es noch nicht Thema war einfach.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder?
Nee, da haben wir nicht drüber geredet, aber sie hat es uns verraten. Aber jetzt können wir es quasi nochmal hier ordentlich gratulieren.
Genau. Liebe Lissi, herzlichen Glückwunsch. Lissi hat nämlich geheiratet. Vor 2 Wochen war sie noch hier bei uns im Podcast.
Genau.
Und dann? Das
war vorletzte Sendung. Jetzt habe ich gerade letzte Sendung gesagt, genau.
Volle, oder?
Ja, es war die vorletzte, du hast recht.
Ja. Stimmt. Letzte Woche war die Hundsendung.
Richtig.
Die Hundsendung.
Die Hundsendung.
Nee, wir haben vorhin doch kurz drüber gesprochen, dass das BeReal dann auch wirklich einfach eine schöne Connection ist. Und auch so, ja, scrollst du durch, der sitzt am Laptop, der trinkt ein Bier, der sitzt im Garten. Ah, Hochzeitskleid.
Ja, das war wirklich, genau. Das
war sehr schön.
War sehr schön, da irgendwie auf einmal dabei zu sein. Ich habe mich auch total gefreut. Also beste Glückwünsche.
Richtig schön. Und ich habe gesehen, irgendwie, sie sind, glaube ich, jetzt in Berlin unterwegs. Und wir haben es ja nach unserer Hochzeit auch so gemacht. Dass wir dann erstmal nach ein paar Flittertage sozusagen in Berlin gemacht haben. Okay, wir waren auch auf der Barmesse vielleicht, aber ja, wir haben doch im Oktober geheiratet und dann war direkt danach BCB und das war die Zeit, wo wir da noch regelmäßig waren. Und dann sind wir da schön über die über die Messe geschlendert.
Ich habe faktisch mit dem Beginn von Corona geheiratet, das war nicht so spektakulär.
Oh, stimmt.
Ja, nee, also kurz vor Weihnachten, aber danach, als dann so der Staub von Weihnachten sich gelegt hatte, fing dann Corona an. Dann war das auch schon wieder alles pointless.
Stimmt, egal, das heißt, ja, auch da der Plan so. In eine neue Stadt ziehen kann ich auch empfehlen.
Oh, war das bei dir?
Ja, tatsächlich. Ich bin im April 20 oder so bin ich nach Würzburg gekommen. Da war ja erstmal nichts los.
Ja, oh je.
Das ist aber auch hart, dann Leute kennenzulernen und so.
Ja, voll. Aber hat sich ja über die Zeit auch irgendwie ergeben. Aber war am Anfang sehr, sehr haarig, ja.
Apropos haarig.
Schreibt's ja hier heute von alleine.
Der Jan hat ganz heimlich die Frage nach dem Hunde-Update reingeschummelt.
Ich will natürlich jetzt auch alles hören. Ich bin ja großer Hundefreund und gerade so ein Welpe im Umfeld ist ja dann wirklich also ein Highlight.
Ja, naja, also da kommen natürlich auch ein Haufen Probleme mit einher. Also ich weiß nicht,
Haufen.
Was ich jetzt.
Entschuldigung.
Ja. Oh, den habe ich gar nicht beabsichtigt. Aber ja, auch das. Ja, also Haufen haben wir hier gelegentlich zu beklagen, wobei das hält sich eigentlich in Grenzen und ich würde fast sagen, diese Stubenreinheit, von der ja alle dann immer sagen so, hey, ja, dann macht ihr ja am Anfang in die Wohnung und so, das ist echt so mein kleinstes Problem gerade. Ja, der macht manchmal in die Wohnung, aber wir haben keine Teppiche an den entscheidenden Stellen und der Hund hat bisher, wenn er das gemacht hat, dann immer irgendwie die Stellen getroffen, die einigermaßen leicht sauber zu machen sind und beschränkt sich mittlerweile, wenn das denn mal schief geht, was auch zum Glück jetzt schon ein kleines bisschen weniger geworden ist, weil wahrscheinlich wir einfach besser werden, irgendwie dem Hund anzusehen, wann er muss. Ich glaube nicht, dass der Hund jetzt schon so nennenswert drauf aufpasst, sondern eher so, dass wir jetzt das irgendwie so ein bisschen eher mitkriegen oder so ein bisschen unser Timing sich verbessert hat. Dann macht er aber, wenn er das macht, immer in dieselbe Ecke. Und in diese Ecke haben wir jetzt solche Pads, die man im Hundefachhandel kaufen kann, so saugfähige, plastikbeschichtete Dingsies, die man da so hinschmeißt und dann ist der Hund auch so freundlich, auf dieses Pad zu gehen und dann ist es halt so, dann beschränkt sich das Saubermachen auf dieses Pad zusammenfalten und in einen Mülleimer stopfen. Und dann haben wir jetzt den alten Windelmülleimer von den Kindern, den wir tatsächlich noch in einer Ecke im Keller wieder gefunden haben.
Sehr gut.
Wiederbelebt und haben ihn daraus auf die Terrasse gestellt, sodass man dann also das möglicherweise nicht so wohlriechende Objekt in den Windelmülleimer, der zum einen ja dafür gedacht ist, übelriechende Dinge zu in sich zu beherbergen und den Geruch auch mit einzuschließen. Und das Ganze dann noch draußen auf der Terrasse und dann ist das weg und man hat das Problem nicht und muss halt hin und wieder mal da diesen Beutel da drin wechseln. Von daher, das ist wirklich mein kleinstes Problem. Das größere Problem, was sich sofort ergeben hat, war, dass Welpen natürlich auch alles Mögliche mit dem Mund erkunden und dass sie vor allen Dingen irgendwie halt offensichtlich ein großes Kaubedürfnis hat. Und wir haben ihr natürlich so ein paar Kauspielzeuge gekauft, die sie auch grundsätzlich angenommen hat, aber sie fand dann doch unseren Esszimmerstuhl namens Stefan von der IKEA-Herstellungsfirma, von denen wir irgendwie noch 5 Stück haben oder so, den fand sie doch einfach besser als diese Kauspielzeuge und hat beschlossen, dass der inklusive der ganzen Presspappe und Kleber und Furnier und allem, was da so drauf und dran ist, dass sie den einfach geiler findet und dass sie jetzt den frisst statt die Kauspielzeuge. Das war eine Zeit lang das Problem. Dann haben wir halt auch im Wohnzimmer eine Treppe aus Holz. Und die fand sie auch sehr attraktiv zum Knabbern. Und das ist natürlich blöd, weil die gehört dem Vermieter und die ist sicherlich nicht billig und ich möchte nicht, dass die zerkaut wird. Also musste man da immer sehr schnell mit Verboten eingreifen.
Du kannst ja Stefan draufstellen.
Ja, so ungefähr. Da hat sie auch angefangen, den Kinderstuhl von meinem Sohn anzufressen. Der ist grundsätzlich auch von so einer etwas etepetetigeren Marke und war nicht ganz billig und hätte theoretisch auch noch einen Wiederverkaufswert, wenn mein Sohn ihn
irgendwann mal... Ach, der Stuhl, ich dachte, der Sohn.
Nein.
Der hätte einen Wiederverkaufswert?
Den Sohn knabbert der auch an, der Hund. Das kommt noch dazu, dass dann Hunde ja auch am Anfang mit Menschen erstmal so umgehen, wie sie mit ihren gefiederten Freunden, hätte ich beinahe gesagt, mit ihren befällten Freunden umgehen. Nämlich eher mal ein bisschen robuster bei der Bissstärke. Und das wird jetzt schon besser. Wir versuchen das ihr auszutreiben und diese Beißhemmung so ein bisschen zu regulieren, dass die Stärke, mit der dazu gebissen wird, ein bisschen der Tatsache angepasst wird, dass wir keine dick befällten Hunde sind. Das bessert sich gerade, aber gerade die Kinder sind da natürlich besonders empfindlich zum einen, weil sie das halt nicht so wegstecken. Ja, als Erwachsener hast du da mal einen kleinen Kratzer in der Hand und denkst dir, okay, das war jetzt ein bisschen sportlich, junge Dame, und dann meckerst du sie. Und natürlich hast du trotzdem den Kratzer in der Hand und vielleicht hat sie was gelernt, wenn du das richtig machst oder das Spiel beendest in dem Augenblick. Gibt ja viele Möglichkeiten, wenn der Hund dann erklären kann, dass das jetzt ein bisschen zu doll war. Aber den Kratzer hast du jetzt erstmal. Und als Erwachsener denkst du dir, ja gut, geht wieder weg. Für die Kinder Riesendrama, der Hund hat mich gebissen und aua und so weiter, ne? Also das und auch dieses im Zweifel aushalten, dass der Hund beißt und dann vorsichtig die Hand da wieder irgendwie mit dem Schnauzgriff oder wie auch immer du dann deine Hand da einigermaßen unbeschadet aus dem Hund wieder rausbekommst, eben nicht schreckhaft wegreißen die Hand, ist ja die dümmste Idee, die du haben kannst, weil dann hast du garantiert einen großen Striemen von dem kleinen Welpenzahn mitten über deiner Hand drüber.
Träumchen.
Und ja, Welpen haben halt spitze Zähne und egal wie du aufpasst, es passiert halt hier und da mal so ein kleiner Unfall. Und die Kinder sind dann natürlich immer gleich viel betroffener als wir Erwachsenen jetzt. Und wie gesagt, es bessert sich gerade.
Das musst du auch als Kind erstmal verstehen, dachte ich gerade. Ne? Ja.
Ja, wir haben da jetzt schon Erfolge erzielt und wir haben jetzt auch diese Beißthematik gerade heute jetzt ein bisschen in den Griff bekommen, weil heute Morgen war ich nochmal beim Zoofachhandel meines geringsten Misstrauens und hab dort, nachdem ich Kaffeeholz war so ein Ding, wo ich nicht wusste, so es gibt Kaffeeholzstäbe, also von dem Kaffee, was ist das, ein Baum, ein Strauch, was auch immer. Okay. Und das sei so geeignet für Hunde zum Kauen, weil es nicht splittert. Und demzufolge, also die es so abnagen können und es gibt dann so Abrieb, aber eben nicht irgendwelche, es bricht nicht in spitze Dinge, die sich dann da in den Gaumen rammen oder im schlimmsten Fall dann noch runterschlucken. Und das haben wir ihr gekauft gehabt, aber das war dieses Ding, was sie nicht so gut angenommen hat. Ich glaube, es ist zu hart für Welpen und sie mochte diesen Presspappe von dem Stefanstuhl lieber.
Vielleicht kann man die einzeln kaufen.
Ja, genau. Nee, ich glaube, dass der Präsident so Möbel fressen ist okay, willst du ja auch nicht setzen. Und insofern habe ich jetzt nochmal geguckt und jetzt habe ich gekauft Olivenholz nimmt sie nicht so an, ist glaube ich auch relativ hart. Also wurde schon interessiert benagt und so, aber dann auch irgendwann wieder weggelegt. Und Weinrebe. Und Weinrebe ist schon eher ein Favorit.
Interessant.
Weinrebe ist, ist sehr viel faseriger und splittert auch nicht, sondern zerfasert so, wenn man drauf rumkaut. Und
Habe ich vor 4 Monaten es geschnitten, hättest du was gesagt?
Ja, habe ich auch im Garten, wusste ich auch nicht, aber ich habe sogar eine, die wo nichts mehr kommt, die ich theoretisch mal ausgraben könnte, dann hätte ich die ganze Wurzel, könnte ich alles dem Hund geben.
Ja, Hundespielzeug.
Ja.
Kannst du vielleicht mit dem Hund zusammen ausgraben, sag hier, da, buddeln ja, jetzt, genau. Los, der, können sie haben.
Nimmt die das als Beispiel und gräbt mir alle anderen auch noch aus, wenn ich gucke, weiß
nicht. Eine Aufgabe, die null Hunde erfordert, ist ja so ein Lieblingsmeme von mir, wenn dann der Hund immer irgendwie was macht die ganze Zeit, während man ein Rohr festhält oder so.
Ja.
Vielleicht kann sie helfen.
Genau. Nee, und was ich auch noch gekauft habe, ist, was ich auch nicht wusste, was so ein Ding ist mittlerweile im Hundefachhandel, ist Geweihe von allen möglichen Wildtieren.
Okay.
Also sei es jetzt Rotwild oder Dammwild oder Elch oder sowas, kannst du alles kaufen. Und auf den Packungen steht dann auch immer drauf, dass das alles, ich weiß nicht, wiefern man diesen Aussagen vertrauen kann, aber so steht es da geschrieben und das versprechen diese Hersteller hoch und heilig auf ihren Packungen, dass das eben nicht aus geschossenem Zeug ist, sondern es sei gesammelt aus dem Wald. Ja? Weiß, ich habe noch nie im Wald irgendwie ein Geweih gefunden, aber irgendwer muss die ja finden, weil irgendwo müssen die ja rumliegen. Und da steht dann drauf, heute habe ich zum Beispiel gekauft Elch, weil Elch wurde mir angepriesen als sei besonders weich und demzufolge auch für Hunde mit Zahnproblemen oder für Junioren- und Seniorenhunde und auch für Welpen schon geeignet, weil eben dieses Hornteil dort besonders nachgiebig wäre für die Zähne. Mhm. Also habe ich dieses Elch-Ding gekauft. In der passenden Größe kannst du dann so S, M und L kaufen und dann gucken, wie das für deinen Hund passt. Und dann habe ich so ein Stück ausgewählt, was ich irgendwie gut fand und dann habe ich das gekauft. Und das, also da ist sie ja wild danach. Das findet sie mega gut. Das ist noch besser als Weinrebe. Und das hat jetzt so, glaube ich, endgültig so einen Stellenwert bei ihr erreicht, der oberhalb von dem Ikea-Stuhl liegt. Und seitdem lässt sie ein bisschen von unseren Möbeln ab, was ich sehr begrüße. Genau, da steht auf der als Werbeaussage seit tausenden von Jahren von Wölfen bevorzugt.
Wow. Sehr ja. Gut.
Und okay, also dieser Hund bestätigt das, der bevorzugt das auch gegenüber dem Stuhl. Mhm. Und ein Thema wieder weg von der Liste. Zumindest für den Moment, weil weiß, ob das alles wiederkommt, werden wir sehen. Aber dann kann ich noch Rotwild oder Dammwild kaufen, aber da stand eben dabei, dass es nicht für Welpen ist. Und ja, was soll ich sagen? Wir hatten so den ersten Schreckmoment mit so ganz plötzlich einsetzendem, super harten Durchfall, relativ schnell am nächsten Morgen auch wieder weg war. So, also wirklich in einer extrem Haftigkeit, also der Durchfall war extrem, also extrem flüssig, extrem strukturlos und das Gegenteil am nächsten Morgen war dann auch wieder das Gegenteil, also dass du dann wirklich denkst so
Steine,
nee, das nicht, aber halt so ja, ne, so eine solide Kackwurst, um es mal auf Deutsch zu sagen. Oder da guckst du so und denkst dir, also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also bei Menschen geht das nicht so in dieser Geschwindigkeit, dass du so um 22, 23 Uhr hast du den Durchfall des Jahres und morgens um 7 scheißt du eine Wurst, die sich gewaschen hat und denkst dir so, wie geht das? Also was macht der Hund da innen drin? Also das ist doch, hier stimmt doch was nicht. Das jagt dir natürlich einen Schrecken ein und das ja, wir haben es auch mit einer Tierärztin mal besprochen noch und die hat dann auch gesagt, ja, okay, wenn das jetzt so ist, dann weiß man nicht, bei Welpen, die haben halt alles Mögliche, die fressen ja auch dauernd auf der Straße irgendeinen Scheiß. Also,
der Hund kann schlimmer gehen, ja.
Alles in den Mund, von Rindenmulch bis Steine ist da alles dabei und klar, man versucht immer hinzugucken, aber du kannst es halt oft nicht verhindern, also ich gucke halt immer so in die Richtung, wo sie jetzt läuft, sehe ich irgendwelche Fremdkörper, sehe ich irgendwo Plastikfolie, sehe ich irgendwo Bonbonpapier, sehe ich irgendwo eklige Taschentücher von irgendwelchen anderen Leuten oder so. Aber wenn ich nur Natur sehe, ja, wenn ich nur irgendwie grün und braun so Naturkram sehe, dann denke ich ja erstmal, okay, das ist Natur so, damit muss sie klarkommen. Mhm. Und sicher, wenn sie jetzt anfängt, Schafgarbe zu fressen, was irgendwie giftig ist, dann werde ich da einschreiten. Und es gibt ja 1 Million Pflanzen, die giftig sind für Hunde, also es kommt ja noch dazu. Aber wenn sie dann halt sich runterbeugt und einfach ein großes Stück Erde frisst, so, ja, Erde ist halt überall, was soll ich machen, ja, dann frisst sie halt ein großes Stück Erde. Und dann frisst sie als nächstes Rindenmulch und dann, keine Ahnung, dieses Viech findet immer irgendwas, was es fressen kann. Und da hat man halt mal Durchfall. Und das ist wohl einfach nicht, das gehört wohl einfach dazu. Ja, und das nächste Problem, was wir noch haben, ist, dass sie das mit dem Gassi-Gehen noch nicht so richtig versteht. Weiß ich nicht, inwiefern das vielleicht halt auch auf einem Hund, der so auf einem Hof groß geworden ist, mit den anderen Hunden in so einem nachts im Haus mit der Hündin und tagsüber in so einem Welpenauslauf, so, dann kennt man halt kein Gassi-Gehen, ne? Das ist ja vielleicht auch normal als Welpe, dass man das Konzept Gassi-Gehen auch erstmal kennenlernen muss.
Ja, ich glaube auch, das Gassi-Stehen ist als Welpe noch relativ normal.
Das habe ich auch gelesen, dass das normal ist, aber ist halt wirklich weird. Also sie geht halt raus, dann macht sie ihr Geschäft und dann setzt sie sich hin. Und dann sitzt sie da. Und dann ist auch, also ist dann auch egal, ob du zurück Richtung Haus willst oder ob du weiter willst, ist egal. Sie sitzt dann da und sie möchte in keine Richtung. Und dann guckt sie die Landschaft an, nachts um 3.50 Uhr. Und dann bietest du ihr an, dass wir jetzt dann mal wieder reingehen können und das wäre da lang, aber das ist ihr dann egal, weil sie guckt jetzt und sie hört die Eule und sie hört, was auch immer da so um 3.50 Uhr alles zu hören ist. Auch spooky, dann ist so ein Spielplatz bei uns neben dem Haus, in so einem Waldgebiet, so einem Waldstück, so ein dreieckiges Waldstück von vielleicht so, sagen wir mal, 40, 50, vielleicht auch 100 Meter Kantenlänge an der einen Seite, ist so dreieckig, Kiefernwald, und da ist ein Spielplatz drin. Und der ist nachts nicht beleuchtet. Es gibt an diesem Dreieck außen zwei Wege entlang, die sind beleuchtet, aber das Dreieck selber, dieses Waldgebiet mit dem Spielplatz, ist nicht beleuchtet. Und da gehe ich entlang mit ihr auf den beleuchteten Wegen nachts Gassi. Und wir sind da schon so 5 bis 10 Minuten und es ist wirklich 3 Uhr irgendwas. Es ist stockfinstere Nacht, die Laternen erleuchten den Weg und das drumherum. Und ich stehe da so und warte darauf, dass mein Hund jetzt irgendwie irgendwas macht. Und dann hat sie da ihr Geschäft verrichtet. Ich mache das in die Tüte und denke mir, ich müsste noch zu diesem Mülleimer da. Der ist so 20 Meter weiter, aber dieser Hund möchte nicht laufen in diese Richtung. Und dann habe ich sie einfach da gelassen, wo sie war und bin diese 20 Meter gegangen, in den Müll geschmissen, habe mich wieder umgedreht, bin zu ihr zurückgegangen. Sie ist an Ort und Stelle sitzen geblieben und hat mir dabei zugeguckt, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich die Leine wieder aufgenommen und habe zu ihr gesagt, so, können wir jetzt dann wieder nach Hause oder soll ich dich tragen? Ja, so. Und dann hat sie sich bequemt, mit mir mitzukommen, so ungefähr 10, 15 Meter weiter Richtung nach Hause von diesem Spielplatz weg. Aber dann hat sie sich wieder hingesetzt. So, und dann fing diese Diskussion mehr oder minder wieder von vorne an. Und in dem Augenblick höre ich Geräusche von dem Spielplatz, die ich nicht einordnen kann. Und dann habe ich hier in der Sendung auch schon mehrfach erwähnt, meine chinesische Taschenlampe aus meiner Tasche geholt, die ich einfach auf den Nachtspaziergängen immer mitgenommen, aber bis zu diesem Punkt noch nie benutzt hatte. Dann habe ich die geholt und habe sie auf Sonnenaufgang gestellt, weil das kann sie. Und habe diesem Spielplatz einmal quasi in Flutlicht getaucht. Und der ist groß. Dreieck mit 50 Meter Kantenlänge. Das ist ein großes Feld mit vielen, vielen Bäumen. Und da habe ich da mal so reingeleuchtet um 3.50 Uhr in der Nacht. Und der rechten Seite war nix. Da ist so eine Seilbahn, so diese Kinderseilbahn, wo man so dranhängt und dann so fährt. Da war nix.
Und von links danach, kamen die Zombies.
Da habe ich nach links weiter geleuchtet und dann reflektieren da weiße Turnschuhe, die da so rumlaufen. Da dachte ich so, oh, was ein scary shit. Ich bin ja die ganze Zeit neben diesem Spielplatz langgelaufen und dann sind da irgendwelche Dudes mit weißen Turnschuhen in diesem Spielplatz drin gewesen, die ganze Zeit neben mir und haben halt kein Geräusch gemacht. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay,
oh, was die Apokalypse
jetzt direkt so, was machen die da um die Uhrzeit? Ja, ich habe dann hier mit anderen Leuten gesprochen und das ging gleich in die verschwörungstechnische Ecke, weil die Kollegin, die kenne ich so vom Kindergarten, die hat mir erzählt, ja, das ist eine bekannte Ecke, da sind die Dealer und da kannst du Zeug kaufen und so. Und ich dachte mir so, meiner beschaulichen Ecke hier hinten, Hilfe, davon wusste ich nichts. Aber okay, jetzt bin ich hier nachts unterwegs. Ja, wenn der Hund größer und gefährlicher aussieht, dann gehe ich dahin mit einem, so einem Welpen, der bringt mir ja nichts. Ja, ich weiß, seit letzter Woche bin ich Judge Bob, aber
das genau. War
so ein Moment.
Also bitte.
Das war so ein Moment.
Ja. Einfach mal den Spielplatz leer machen.
hat mich kurz geschaudert, muss ich sagen. Das war so ein Moment. Also die haben sich ja auch danach nicht zu erkennen gegeben. Also ich habe auch nur die Schuhe gesehen. Weil alles andere hat nicht reflektiert. Ich nehme an, die haben halt irgendwie dunkle Klamotten angehabt oder irgendwas, was nicht so nennenswert reflektiert. Und ja, das brauche ich jetzt nicht jeden Tag bei nächtlichen Gassi-Runde. Und ich bin dann vielleicht auch froh, wenn diese Gassi-Runden mal nicht mehr um 3.50 Uhr stattfinden müssen.
Das zeichnet sich ja zum Glück ab. Ja.
Ja, das zeichnet sich ab, genau. Also ja, ansonsten habe ich mich einem Verein angeschlossen, der quasi so, wenn man da so, kann man so eine Probemitgliedschaft für ein halbes Jahr abschließen und dann darf man da an den Hundekursen teilnehmen. Ist ein bisschen wie Hundeschule, aber es ist eigentlich ein Verein. Ich habe dann später gegoogelt, dass das ein Polizei- und Schutzhundeverein ist. Ich hätte diese Abkürzung vielleicht vorher hinterfragen sollen, aber egal. Das heißt aber nicht, dass der Hund jetzt zwingend zum Polizei- und Schutzhund ausgebildet werden muss, sondern einfach nur, dass da irgendwie Hundetrainer sind, die sich ein bisschen auskennen, wie man das macht. Mhm. Und da habe ich jetzt an der ersten Welpenstunde teilgenommen und es war auch super süß, weil ich bin einem Hund wieder begegnet, den ich vorher im Zoofachhandel getroffen hatte. Ich war nämlich gerade dabei, irgendwie Futter für unseren Hund auszusuchen und dann sprang die ganze Zeit so ein kleiner, wisst ihr, was ein Packel ist?
Pudel nee. Plus irgendwas wahrscheinlich.
Nein. Nee, ein Pack ist ein Mops.
Und, ein Mops, natürlich.
Ja, ja, und ein Packel ist eine Mischung zwischen einem Mops und einem Beagle. Und das ist sehr klein, aber sehr süß, muss ich wirklich sagen. Und dieser kleine Kollege hieß exakt so wie mein Hund, den ich zu Kinderzeiten hatte, nämlich Apollo. Und der war sehr, sehr niedlich, auch wenn er nur ungefähr so groß wie mein Fuß war. Und der sprang in diesem Zoofachhandel immer an mir hoch und hat sich überhaupt nicht für das Beratungsgespräch, bei dem ihm eine neue Leine oder ein neues Geschirr oder sowas gekauft werden sollte, hat er sich nicht interessiert, sondern mehr eigentlich für meine Hose, die wahrscheinlich nach unserer Hündin roch. Und dann habe ich noch irgendwie so ein bisschen Smalltalk mit der Frau, die den da dabei hatte, geführt. Und dann ging man halt so in den nächsten Gang in diesem Zoofachhandel auseinander und zwei Tage später treffe ich sie in der Welpengruppe wieder und denke mir, hey, euch kenne ich. Und ja, dann haben die Hunde miteinander gespielt, da war dann noch ein anderer Hund und dann ist das so ein bisschen Hundevergesellschaftung und sehr, sehr
süß. Vom Süßigkeitsfaktor klingt ja auch, also Welpentreff, wirklich was, wo man sein möchte. Ne?
Es ist wirklich super süß. Und das ist aber auch lustig, was man da dann so als Mensch für Aufgaben kriegt. Also wart ihr mal in einem Welpen Gruppe, was man da machen muss. Ich wusste das vorher nicht. Man ist im Wesentlichen dafür zuständig, seinem Hund quasi zu vermitteln, dass man die Homebase ist, dass man die Sicherheitszone ist. Mhm. Also die Hunde spielen wild miteinander und wenn es ihnen zu wild wird, dann kommen sie zu dir gerannt, so nach dem Motto, Hilfe, Papa, hilf mir. Und verstecken sich hinter dir. Und das hält die anderen Hunde natürlich aber nicht davon ab, sie zu verfolgen. Und auch hinter dir quasi dieses Versteck als weitere Raufgegend zu verwenden zu wollen. Und das musst du dann verhindern. Also deine Aufgabe ist im Wesentlichen, wenn dein Hund zu dir angerannt kommt und sich hinter dir versteckt, dann hast du dich runterzubeugen und mit deinen Armen die anderen Hunde abzuwehren, indem du die wirklich nimmst und physisch ein bisschen wegschubst. Also jetzt nicht irgendwie, dass sie gleich einen dreifachen Überschlag machen, aber so, dass sie doch
wenn spüren. Wenn George Bock das macht.
genau.
Steht die Gefahr, dass so ein Hund dann auch mal diesen Korridor da verlässt?
Nein, also du sollst
drüben am Flugplatz kannst du deinen Hund wieder abholen.
Nein, du sollst ihn halt sanft, aber deutlich zu verstehen geben, dass das jetzt eine Zone ist, wo sie nicht hin können und dass sie deinen Hund jetzt in Ruhe lassen sollen, damit dein eigener Hund in dem Augenblick merkt, wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich hier auf Big Daddy verlassen. Und kann dort Hilfe suchen und bekomme die dann auch und werde dann quasi verschont. Und wenn dein Hund dann aber beschließt, dass er quasi von hinter deiner Schutzzone wieder rausschießt und sich wieder reinbegibt ins Getümmel, dann sollst du quasi auch deine Hilfe wieder einstellen sollst ihn wieder machen lassen, weil dann hat er sich ja selber dafür entschieden, wieder reinzugehen ins Getümmel. Und das machst du dann. Und das geht eine Viertelstunde und danach bist du ordentlich warm. Weil das waren zwei andere Rüden und eine und meine Hündin halt. Und die beiden haben halt öfter mal so beschlossen, dass wir jetzt beide mal auf die Hündin gehen. Und dann hat sie wieder bei mir Hilfe gesucht. Aber relativ schnell hat sie dann auch irgendwie so gemerkt, ich glaube, die muss ich ein bisschen rougher anfassen. Und vor allen Dingen den Kleinen, die ist ja ungefähr dreimal so groß wie der oder viermal so groß wie der.
Der Pagel.
Ja, der Pagel, obwohl der Pagel irgendwie 3 Wochen älter ist. Und dann war aber noch ein anderer dabei, der ist, glaube ich, sogar 6 Wochen älter oder sowas. Und der ist an sich größer als sie. Also sie wird ihn überholen über die nächsten Wochen, aber im Moment ist er noch größer. Und der war auch sehr ungestüm und sehr wild und hat sich auf sie draufgestürzt und so. Aber nicht bösartig. Also die, wir haben kein einziges Mal irgendwie so einen Hund, irgendwie so ein Angst- oder Schmerz erfülltes Quieken oder so von sich geben hören. Also die waren alle in einem Rahmen, wo du sagst, das ist alles Spiel. Die sind vielleicht manchmal ein bisschen zu ungestüm, ein bisschen zu wild, aber die sind alle noch im Rahmen, wo sie sich nichts tun, wo alles fein ist. Ja, dann spielen die da so miteinander und du machst so ein bisschen den Schutzzonen-Anker. Und meine ist auch mal irgendwie dem anderen ein bisschen zu rough dran gegangen, dass der sich verstecken musste. Das gab's auch, aber seltener. Und es wird sich vielleicht auch noch drehen, wenn sie größer wird. Und das sind auch noch andere Hunde, die an dem Termin nicht da waren, die theoretisch zu dieser Gruppe gehören. Also das kann auch nächste Woche oder jetzt am Freitag wieder anders aussehen. Ich bin gespannt. Also das ist jetzt so, das füllt meinen Tag. Ich versuche dazu, irgendwie meine Arbeitsstunden abzureißen. Und ansonsten ist Hund das Hauptthema und das morgendliche Kinder fertig machen und Kinder zur Schule und zum Kindergarten irgendwie kriegen und den Hund dabei nicht aus den Augen lassen und nicht vernachlässigen und auch irgendwie seine Gassi-Runde kommen lassen und gucken, dass er niemanden frisst und so. Das ist, im Moment ist Stress. Ich komme zu gar nichts, kannst du sagen.
Ja, ohne zur Entmutigung beitragen zu wollen. Auch jeder Hundebesitzer, Hundebesitzerin im Umfeld, den ich irgendwie zeige und dann erzähle, ja, hier und guck mal, sagt ja, das wird ein Stück Arbeit.
Hast du ihm die Bilder von meinem Hund gezeigt, oder was?
Ja, genau.
Ah, okay.
Und also gerade was so die Rasse angeht natürlich und dann als Welpen, auch Gruß von meinem Vater, der Besitzer eines, wie hat Christoph gesagt, eines lieben Gelben ist. Der meinte, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der wird ein bisschen was größer.
Ja, das wird er.
Der wird ein bisschen was größer, ne? Also
ja.
Da hat man richtig mit Hund zu tun am Ende.
Die wird schon Hund. Ja, aber das war auch die Idee. Mhm. Also wir wollten Hund. Aber wir wollten lieben Hund. Und da sind wir mit Berner Sennenhund, glaube ich, sehr gut aufgestellt, weil das sind
auf jeden Fall trotzdem halt so das Hüteverhalten, was irgendwo da ist, ne? Oder was auch befriedigt werden will. Ich glaube, da geht was.
Ja, das schon. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Ich habe jetzt auch nochmal eine Hundeschule gefunden, auch auf Empfehlung von einem ehemaligen Kollegen, der auch 2 Hunde hat und dort Kunde war und gesagt hat, dass diese Hundeschule und diese Lehrerin dort, diese Trainerin sehr, sehr gut sei. Die werde ich jetzt demnächst nochmal buchen, um dieses Kinder- und Beißverhalten-Thematik in den Griff zu kriegen. Vielleicht sogar auch noch dieses Gassi-Geh-Thematik. Weil da habe ich auch Videos gesehen, die so in die Richtung gehen, ja, der Hund braucht vielleicht einfach noch, muss das noch verarbeiten, ist noch nicht so weit für Gassi gehen. Und auf der anderen Seite dann aber auch Videos, wo Trainer sagen, das musst du eigentlich relativ frühzeitig unterbinden. Du kannst dem Hund nicht die Hoheit geben, zu bestimmen, wann Gassi gegangen wird, wo lang gegangen wird und so weiter. Also diese Kompetenz quasi, den Weg zu setzen, das muss dir obliegen und nicht dem Hund. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen im Moment. Ich habe beide Varianten schon mal probiert. Hat beides irgendwie so Vor- und Nachteile gehabt. Insofern, da muss man auch nochmal mit dem Hundetrainer ran, glaube ich.
Voll.
Also, mal gucken. Wir werden uns da durchbringen.
Ein Stück Arbeit.
Und am Ende kaufe ich neue Esszimmerstühle, aber das ist okay, die sind sowieso alt.
Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Hunde-Updates. Großer Fan.
Sehr gut. Ja, Stefan, bei der Gelegenheit direkt mal die Einladung an deine Frau, wenn sie einfach zum Papa-Kind-Zelten vielleicht die erste Stunde mitkommen will oder so, der Hund wird vielleicht anwesend sein.
Oh.
Vielleicht möchte sie euch ja hinfahren oder so und dann wieder abholen am nächsten Tag. Wäre eine Gelegenheit, die du ihr anbieten könntest.
Das sag ich immer so.
Ja, sag ihr das mal so.
Jetzt am Wochenende war ihr Vater da. Und da, die hatten ja früher die Berners. Da wurde auch gleich wieder die Geschichte erzählt, wie der Berner dann plötzlich auf dem Dach stand. Und keiner wusste, wie er es dahin geschafft hat. Wie auf dem Dach? Ja, da oben. So. Warum stand er da auf dem Dach? Das wissen wir alle nicht, aber er war da.
Okay.
Ja. Mein ganzes Instagram ist komplett voll von Berner Sennenhund-Videos, weil natürlich der Algorithmus längst gemerkt hat, für was wir uns interessieren. Und bei meiner Frau ist es genauso. Also wir haben uns auch, bevor wir den bekommen haben, schon ganz viele Videos so geschickt von irgendwelchen Berner Sennenhunden. Und der Algorithmus hat das natürlich sofort gecheckt und jedes zweite Video in meinem Feed ist: This is the Bernese Mountain Dog. It's a mighty creature. Und dann so, also Erzählungen und dann sind so Bilder zu sehen, wo der entweder irgendwas völlig Blödsinniges macht oder irgendwie unfassbar süß guckt und oder halt einfach unfassbar riesig ist und bei irgendjemandem in der Küche im Weg rumsteht oder so. Ja. Instagram hat da viel Bernese Mountain Dog Content. Und ich finde es dann immer süß, wenn diese kleine Welpin, wir haben da so hier auf dem Weg zu der Standardstelle, wo ich immer mit ihr Gassi machen gehe, wo sie quasi ihr Geschäft verrichten soll oder so ungefähr. Da geht's so an einer Stelle doch relativ steil, also selbst mein Mitte 70-jähriger Vater tut sich da ein bisschen schwer an dieser Stelle, weil es halt relativ steil ist und man muss da durch, um zu der Stelle zu kommen, wo er immer parkt. Aber es ist nur ein Meter, also es ist vielleicht so ein Höhenmeter auf ein Meter Distanz, also so 100% Steigung. Mhm. Aber als sagen wir mal jemand, der jetzt nicht irgendwie körperlich eingeschränkt ist oder sonst wie, macht man einen großen Schritt, dann ist man oben, das geht schon. Die Kinder rennen da einfach hoch und dann kommt dieser kleine Welpe und möchte da rauf oder runter. Und bei rauf siehst du, wie er wirklich allen Kraft seiner Krallen zum Einsatz bringen muss, um sich da irgendwie im Sand festzukrallen. Und bei runter ist es dann so ein ich starkst da mal so runter und manchmal falle ich hin. Und in dem Augenblick denke ich mir immer, Bernese Mountain Dog.
Die sollten dafür ausgebildet sein.
Hier stimmt irgendwas nicht. Wir haben so Bernese, nee, der Hügel ist mir zu steil, Dog. Aber gut, okay, das verwächst sich vielleicht noch. Ja, soviel zum Hunde-Update. Das ist jetzt länger geworden, als ich eigentlich wollte, aber jetzt hast du alles bekommen.
Aber schön, ich freue mich, ja.
Sehr gut. Und wenn der Hund mal groß ist, kann er auch nochmal nachhören, wie du über ihn geredet hast. Also, okay. In der letzten Woche haben wir ja ganz zurückhaltend Judge Bob aufgebaut. Und jetzt kommt diese Woche Judge Jan.
Ich sehe auch schon, dass das mit Doppel-B und Doppel-N geschrieben wird. Ich
sehr schön. Ja, Judge Bob. So war das in meinem Kopf von Anfang an. Ja,
ja, okay, alles klar.
Also erstmal großartig, also zu Recht als Podcast-Gold bezeichnet. Es war irgendwie nachts und ich war allein zu Hause, musste laut lachen. Also das war wirklich also eine meiner Highlight-Stellen im Sneakfoot. Tatsächlich, also große Fans sofort fiel mir ein. Ich habe dazu auch eine Geschichte, die kann ich dann ja zum Besten geben. Also an die muss ich sofort denken, wenn ich hier bin. Leider los. Wesentlich weniger heroisch. Also ich sag mal so, ich musste daran denken, wie mir das passiert ist. Und da dachte ich, ich wäre gern du. Ich wäre gern diese Person gewesen. Ich wollte genau die sein, ich war vorbereitet. Das war am Düsseldorfer Hauptbahnhof, also wirklich alles voller Menschen. Und da war auch jemand am Rufen, hier, da ist ein Dieb, lass den nicht durch, fang den, so, weißt du? Und ich stand direkt daneben und dachte, das ist jetzt meine Chance. Ich schnapp mir den, hier irgendwie 10 Jahre Kampfsport, den bringe ich zu Fall. Ich habe den sofort gesehen, da ist er, und dann laufe ich dem nach. Und dann, also in meinem Kopf ist so eine richtige Verfolgungsjagd, die mehrere Minuten geht. Aber ich glaube, ganz so krass war es dann doch nicht. Jedenfalls bin ich dem Kerl hinterher. Und dann ist aber irgendwie nach hinten losgegangen. Also dann hat jemand anders, also andere Passanten haben mich für den Dieb gehalten und zu Fall gebracht.
Oh nein!
Also ich bin so hinterhergelaufen.
Verdammt!
Und dann lag ich da und da kamen halt auch die Polizisten, haben mich so in diesem Polizeigriff irgendwie auf dem Boden festgenagelt. Das ist alles minutenlang gedauert und wahrscheinlich ist der Kerl entkommen. Und ich stand dann so in der Ecke und musste irgendwie den Polizisten erzählen, dass ich es nicht war. Das heißt, ich wollte genau du sein, ich wollte Judge Bob sein, aber ich habe es nur schlimmer gemacht. Oh, das ist die eine Erfahrung in meinem Leben, den Beitrag. Seitdem warte ich eigentlich auf so meinen Moment. So jetzt ist der Moment, wo ich das wieder gut machen kann, aber zumindest beim letzten Mal hat das alles gar nicht funktioniert.
Okay, ja, da hatte ich natürlich den Vorteil, dass die alle drei auf mich zukamen und insofern die Polizisten mich auch schon auf weite Distanz sehen konnten und klar war, der Typ mit der hellblauen Jacke ist nicht der Feind und der Typ mit der schwarzen Jacke muss gefangen werden.
Sie hatten ihn das ja auch schon gewusst,
so wieder andere aus, Leute. Ja.
Und der hatte
es
ja
irgendwelche
auch
anderen Passanten waren es bei mir, die dann dachten, ich wär's.
Ja, da gab, da waren
auch wieder
da
dachten, sie wären Judge Bob. Ja.
Da waren keine anderen Passanten bei uns, außer der Pizzamann, der schon umgerammt, der Pizzakartonmann, der schon umgerempelt wurde. Der
auf jeden, auf jeden Fall wilde Geschichte. Ich habe es sehr gern gehört.
Ja, ja. Naja. Aber deine Geschichte ist ja auch, also wenn du natürlich, da war natürlich das Potenzial, noch sehr viel mehr heroisch zu sein, wenn man dann in dieser Menschenmenge jetzt
in der Menschenmenge am Hauptbahnhof jemanden da.
Das.
Ja, und wie gesagt, in meiner verklärten Erinnerung springen wir da so über Absperrungen und ducken uns unter irgendwelchen Sachen und rempeln so Leute an und werfen.
Aber der kam
Sachen
nicht auf
entgegen.
Dich zu, sondern der ist von dir weg. Also das ist irgendwie so.
Genau,
passiert,
der ist von mir weg. Aber es war wirklich so, dass er mich quasi, er hat mich gestreift. Ich war so, boah, das ist er, den kriege ich. Ja.
Okay, ja. Ja, schade.
Das Gegenteil war der Fall.
Erst dann zwei Leute, die in dieselbe Richtung rennen, dann ist es schwierig, ne? Für die Polizei und für die Passanten.
Ich arbeite noch an meiner Karriere als Selbstjustiz-austragender Zivilcop. Ja.
Alles klar. Wenn du da Fortschritte machst, bitte hier auf jeden Fall wieder berichten, die Hörer.
Auf jeden Fall, fortlaufende Saga. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist interessant, da kann man ja nicht, das kann man nicht erzwingen. Also klar könnte man, wenn man jetzt jede Nacht irgendwo in der Innenstadt oder hier bei mir auf dem Spielplatz oder
auf
so.
Spielplatz, wollte ich gerade sagen.
Also das ist wirklich.
Tackle die einfach beim nächsten Mal.
Genau. Ich warte, bis der Hund ein bisschen größer ist und dann gehe ich da mal rein.
Ja.
Oder vielleicht kaufe ich da Drogen. Ich weiß es nicht, was ich da bietet für ein Bild. Wir werden sehen.
Ja. So, weiter im Text. In der Folge, Achtung, 172 haben wir heute einen neuen Kommentar bekommen. Die ist vom März 2011.
Ah, die habe ich vor kurzem erst gehört.
Natürlich.
Genau, und der Kommentar besagt auch Ähnliches. Es gibt nämlich noch jemanden. Nille Vanille.
War ich ganz jugendfrei denn? Ja, egal.
Ja, gut. Ja, hat, ob wir Hörerinnen noch alte Folgen hören? Ja, ich habe ungefähr die aktuellen 80 Folgen gehört und fange gerade wieder von hinten Folge 001 an, bin aktuell bei 172 und brauche noch etwas, bis ich durch bin. Ja.
Okay, Respekt.
Das ist schon krass.
Das gibt's. Mehr Leute, als man denkt. Wir kennen ja auch mindestens eine Person, die von hinten nach vorne hört. Also immer die Vorwoche. Quasi.
Genau, kannst du da ein Update geben, wo sie ist? Weißt du das?
Das weiß ich gerade gar nicht. Aber das Projekt läuft wahrscheinlich noch, ja.
Alles klar.
Also ich glaube, mehr Leute hören alte Folgen, als man denkt.
Ja.
Ja, dann für Nille Vanille, good on you, weitermachen.
Ja, schön.
Und
viel
vielleicht
Spaß. Ja.
Alle 100 Folgen mal einen Kommentar oder so dalassen. Das ist hier wieder der Beweis, wir merken das, auch wenn es Kommentare zu uralten Sendungen gibt.
Ich habe sogar zurückkommentiert direkt.
Ach, hast du auch noch gemacht?
Ja, ja. Das ist ja.
Ja, dann.
Genau. So, jetzt. Jetzt ist es Zeit für die Updates aus der Würzburg.
Tja, ich habe das hier im Ablaufplan die Würzburg-Updates genannt. Ich hatte so mehrere kleine Sachen, von denen ich dachte, vielleicht kann man sie einstreuen. Aber ich sag mal so, in dieser Stadt ist ja einiges los. Und ich dachte, ich muss da die Leute, die nicht hier wohnen, da deswegen auch nichts davon mitkriegen, das mal ein bisschen auf neuesten Stand bringen. Also ich glaube, die ganz große Sache, die gerade so durchs Internet geistert, ist, dass es einen vermeintlichen Leak gibt. Also wir wissen es noch nicht genau, aber es wird gemutmaßt, man vermutet, dass das nächste Assassin's Creed Spiel in Würzburg spielen wird.
Wow.
Jetzt wird's, ja, weil es irgendwie ist so frühe Neuzeit Hexenverfolgung und wir haben hier also eine sehr unrühmliche Tradition von sehr, sehr großen und sehr ausschweifenden Hexenprozessen. Deswegen wird gerade so wild gemutmaßt. Ich sag mal so, so viel war seit dem Würzburger Stock nicht mehr los. Also die ganze Stadt redet drüber und oh, diese Region und dieses Gebäude müssen sie zeigen und das gab's damals schon. Es gibt Petitionen, dass irgendwie der lokale Stehtisch, der auf so einer Wiese steht, irgendwie ein Cameo hat. Also die Stadt ist in hellem Aufruhr über Assassin's Creed Hexen, von dem noch nicht mal offiziell bestätigt ist, dass es in Würzburg spielt, aber es wird gerade heiß diskutiert. Also man gefühlt redet jeder, den man, egal in welche Kneipe du gehst, wo du irgendwie zuhörst, Leute reden über Assassin's Creed Würzburg. Also wir werden, bleibt abzuwarten, aber das beherrscht gerade die Diskussion. Nein, okay. Mal gucken, aber fand ich ganz süß. Das finde ich ja wirklich toll. Also wenn das passiert, ich sag mal so, der eine Assassin's Creed Teil, der in der Stadt spielt, wo ich schon mal wirklich war, war für mich auch dann gleich viel mehr wert, weil ich halt viel wiedererkannt habe. Und jetzt hier, also Würzburg wäre dann natürlich prädestiniert. Ne? Also ich war kurz vorher gerade in Istanbul und dann kam der der dritte von dem zweiten Teil, der drei Teile hat, oder einer von denen spielt da. Und ich war so, hier war ich gerade, den Turm kenne ich, da habe ich gerade erst so Sightseeing gemacht, so, weiß nicht. Das war total cool, weil halt die Architektur natürlich nicht perfekt übereinstimmt oder die Gliederung der Bezirke und der Gebäude, aber trotzdem ist es mit so viel Liebe zum Detail gemacht, dass man halt die Sachen erkennt. Das fand ich total spannend.
Ja. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das bei, wie weit das bei GTA 5 zum Beispiel geht. Ich habe neulich einen Vlog gesehen, wo einer so als Teil von seinem täglichen Videogramm da dann berichtet hat, dass er jetzt nochmal GTA 5 anwirft und nochmal sein Lieblingshotel anguckt. Und dann ist er da rumgefahren in GTA 5 und zu irgendeinem berühmten Hotel, bei dem er schon ganz oft war und was irgendwie so in Film und Fernsehen ganz oft verwendet wurde, ist er dann da so reingegangen. Und hat dann so berichtet, so, ja, hier, das ist genau so und hier ist die Auffahrt und da und dann geht man hier durch diese Tür und dann kommt man zum Pool und hier ist der Pool und dann hat er so Fotos aus seinem Urlauben eingeblendet, wo er genau da ist und dann konntest du das quasi so aneinanderlegen und er so, ja, in Wirklichkeit ist der Pool eigentlich viel kleiner, als der hier in GTA 5 ist und so und wenn man dann hier durchgeht, das stimmt nicht, da kommt man zu der Bar, aber die haben sie auch gebaut, die ist aber hier hinten um die Ecke, die ist aber eigentlich vorne bei dem Pool dran und so und dann erklärt er genau alles, wie das da so ist und belegt das mit seinen Urlaubsbildern und dann dachte ich auch so, okay, ich bin in GTA 5 an dieser Straße 100-mal vorbeigerast, mir war nicht klar, dass das so ein Landmark ist irgendwie, voll cool.
Ja, wir kommen da hin, ne? Also was ist das, die Spider-Man-Spiele von Insomniac? Da gibt's auch ganz viele Videos von Leuten, die ihre eigene Wohnung in Spider-Man besuchen oder so, weil es irgendwie so nah an den echten Verhältnissen ist, ja.
Ja, ich meine, klar.
Auch schon vor 20 Jahren mal eine Skaterin im Regionalzug erzählt hat, dass Tampa, Florida sehr gut getroffen sei in Tony Hawk's Underground 2 oder so.
Sehr gut.
Aber ich glaube, da kommen wir einfach näher dran.
Ja, ich meine, überleg mal, wie so manche Spiele aussahen. Da war halt irgendwie so, jedes zweite Haus war dasselbe, weil es irgendwie nur 5 Haustypen gab. Und dann waren die irgendwie so wahllos durcheinander gewürfelt und man ist durch eine Stadt gefahren, die eigentlich überall gleich aussah, hat sich dauernd verirrt, weil man keine Chance hatte, irgendwas wiederzuerkennen, weil alles irgendwie dieselben Sprites und Polygonhaufen waren.
Das wird in Assassin's Creed Würzburg auf keinen Fall der Fall sein.
Nee, das glaube ich auch nicht. Sind wir heute weiter.
Ich habe noch zwei weitere Sachen mitgebracht, für die Würzburg gerade in so einem kleinen Rahmen viral ist. Also wenn du Würzburger bist und diesen Content bekommst, dann ist gerade zum Beispiel die Uni-Mensa überall. Ich habe ja nun 6 Jahre an der Universität gearbeitet und war aber nie dort, weil die immer geschlossen war und immer renoviert wurde. Jetzt gibt's sie wieder und jetzt ist sie gerade 1 Jahr alt geworden. Und zu dem Anlass hatten sich von einem lokalen Radiosender ein DJ da geholt. Das heißt, auf meiner For You-Page in allen sozialen Medien sind gerade überall Videos von halt Leuten, die so bei ihrem Schnitzel Wiener Art oder so in der Mensa sitzen und der macht halt vorne so ein DJ irgendwie Party und genau so zu Uhrzeiten, wo halt keiner da ist. Da sitzen halt 2 Leute mit ihren Schnitzeln und vorne ist dieser Aufbau.
Oh, wie traurig. Für ihn vor allem.
Der hat, glaube ich, richtig Spaß. Da ging es richtig ab, das war auch die Tage. Und dann, dritte Sache, wir haben ja den Katholikentag in Würzburg gehabt.
Stimmt, der war erst gerade bei euch.
Wie groß das ist. Ja, es war wirklich, also nicht untertrieben, zehntausende Katholiken haben die Stadt heimgesucht. Und da war einiges los. Auch da kann man mal nachsuchen, es gibt ganz viele Videos. Es wurde Friedrich Merz sehr ausschweifend ausgebuht. Leute mussten entfernt werden, weil sie reingerufen haben. Also da war richtig Protest auch am Start. Da kann man auch mal stolz auf seine Stadt sein. Aber es war, was hier in der Innenstadt los war, war nicht mehr feierlich. Tja, was der arme Friedrich Merz alles ertragen muss, ne?
Schlimm.
Ja. Auch hier in Würzburg war es
der Fall. In Bayern.
Also
den Katholiken, beim Katholikentag ausgebuht.
Also ich wollte nur sagen, die letzten Tage, die letzten Wochen ist einiges los in dieser Stadt. Und das waren meine Würzburg-Updates. Mhm.
Wir müssen das zu einer festen Kapitelmarke machen. Wenn du kommst, dann brauchen wir so einen Jingle. Würzburg-Update. Ja. Und dann
es ist eine aufgeregte Musik im Hintergrund.
Würzburg-Update. Und dann.
9.6.
Würzburg. So, wie früher immer, guten Abend, meine Damen und Herren. Bonn. Und dann
Bonn.
So in der Tagesschau, so müssen wir das machen.
Also im Moment ist einiges los, ja.
Ja, es klingt so. Ich fahre ja immer an Würzburg vorbei und meine Frau macht immer denselben Witz, wenn wir an Randersacker vorbeikommen, da, wo LKWs hingehen zum Sterben. Und dann zählen wir immer die LKWs, die da am Rand stehen und kaputt sind. Beim letzten Mal, wo wir vorbeigefahren sind, tatsächlich nur ein PKW, kein LKW kaputt.
Das ist krass.
Randersacker hat nicht geliefert. Was war da los?
Randersacker.
Ja, weiß ich nicht.
Als echter Franke muss natürlich Randersacker sagen, also den so, Onset ja, der Silbe maximieren. Es ist ja auch die Sanderau und die Zellerau und nicht die Sanderau und die Zellerau. Das ist den Franken sehr wichtig.
Ja. Und damit sind wir nahtlos in der linguistischen Plauderei angekommen.
Boah.
Diese Überleitungen heute, die flowen nur so rein.
Ja, das ist eine feste Kapitelmarke tatsächlich. Ja.
Ja, damit bin ich raus und übergebe an euch beide.
Tja, jetzt ist der Christoph gar nicht da, der kurz vor seinem Bachelorabschluss steht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Mindestens.
Mindestens. Aber trotzdem können wir gerne über Sachen sprechen. Ich habe jetzt nichts Spezifisches vorbereitet.
Ja, wir hatten noch heute Mittag.
Aber hier ist die.
Das läuft ja super hier. Ja, ihr macht hier so eine Kapitelmarke rein und dann weiß keiner irgendwas. Sehr unprofessionell.
Also den Klugscheißer Plural von Octopus, nämlich Octopodes, habe ich schon genannt. Was ich machen wollte, was ich mal erzählen wollte.
Ist das wirklich so?
Octopodes. Ja, ja. Also wenn man, ich muss weiter ausholen. Es gibt ja so Hardliner und Puristen, die sagen, ich muss alles so flektieren wie in der Ausgangssprache. Also ich darf Manga und Anime auf Deutsch kein Plural S geben, weil es auf Japanisch nicht gibt oder so. Ja.
Espressi.
Espressi, genau. Da ist ein Graffito an der Wand. Ja,
würdest du mir noch ein Spaghetto reichen? Ich habe nicht
ein Spaghetto ist drunter gefallen, ja. So, und das ist also offensichtlich Quatsch. Also in der Sprachgeschichte passiert das nicht. Wir hatten da mal drüber gesprochen, als ihr da, wo war das? Bei der Johannespassion gefragt habt, warum da manchmal von Jesu Christi im Genitiv die Rede ist und von Mariai Himmelfahrt. Also manchmal macht man das in so bildungs- und sakralen Kontexten. Übernimmt man das, aber eigentlich ist es völlig absurd, dass man irgendwie die Flexion für Plural oder Kasus aus einer anderen Sprache übernimmt. Also ich sage mal, so als Beispiel, wer darauf besteht, dass man das so macht, der muss auch eine Sauna, zwei Saunat sagen, weil es aus dem Finnischen kommt, dass der Plural ist. Ne? Also das ist also offensichtlich.
Und das ist ein schönes Wort, womit man solchen Leuten direkt auf die Nerven gehen kann.
Genau.
Geil.
Du willst
übertreiben? Ja, dann lass es uns übertreiben, bitte.
Die hatten verschiedene Saunat, hatten die da, ja. Mhm. Also das ist offensichtlich Quatsch, aber in die Kategorie fällt auch der lustige Klugscheißer Plural von Octopodes. Also Octopus, 8 Fuß, Octopodes, 8 Füße quasi. Ein Verwandter habe ich übrigens, also ein etymologischer Verwandter, das Octopus habe ich neulich gelernt, ist der Mauersegler. Der hieß schon in der Antike Apus, also kein Fuß. Plural natürlich Apodes.
Aber der hat doch Füße. Was soll das denn?
Ja, aber man sieht sie nicht. Wenn er so fliegt, dann hat er sie ja so eingeklappt. Das heißt, schon
ist
das
nicht
in der
bei
Antike,
allen Filmen so, dass sie die Füße einklappen?
Ja, aber die sind ja dafür bekannt. Jedenfalls sagt man offenbar schon in der Antike, dass der Vogel ohne Füße. Wir haben den noch nie mit Füßen gesehen, irgendwo sitzend. Deswegen ist das der wissenschaftliche Name Apus Apus bis heute. Fand ich ganz nett, dass quasi
durch Beobachtung rauskriegen, dass die Welt rund ist, aber die Füße vom Mauersegler nicht erspähen können. Okay, alles klar.
Ja, aber der Apus. Namen ergeben sich ja anders.
Ja, schon klar.
Ja, der Keinfuß.
Keinfuß.
Ja, das ist vielleicht das Thema. Ansonsten, oder ja, hast du noch was?
Nee, mir fiel jetzt nochmal die Butter Anke vom Janosch ein, die wir vor
sehr gut.
4 Wochen hatten.
Da habe ich euch auch sofort geschrieben.
Ja,
wunderschönes
genau.
Süddeutsches Wort. Die Anke oder der Anken ist ein Lieblingswort von mir, weil es so sehr altindogermanisch ist. Also offenbar eine altindogermanische Art Butter zu machen oder Salbe zu machen. Latein unguent, die Salbe gibt es und es gibt irisch, im, langes im, die Butter. Finde ich einfach schön, dass wir so ein altes Wort mal wieder bewahrt haben. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich zum ersten Mal gehört habe im Kontext einer Ex-Partnerin, deren Familie aus der Nähe der Schweiz kommt. Die haben völlig normal auch über, ich glaube, den Anken, also Maskulinum, gesprochen. Ja.
Für Butter.
Butter. Ist total charmant. Also jeder Dialekt bewahrt ja seine alten Wörter, die es dann nur da gibt oder so. Und da habe ich, also, da hab ich mich beim ersten Mal sehr gefreut. Und bis heute, wenn ich sehe, immer total schön. Ja. Ja, weißt du, in meiner Heimat in Ostwestfalen gibt es die Uchte für das Morgengrauen. Das ist so ein Wort, das haben wir im Altavestischen belegt oder so, aber in keinem, also nirgendwo sonst im Deutschen gibt's das so. Ne? Das ist irgendwie, okay, meine Oma sagt ganz normal, ich muss in aller Uchte aufstehen, also sehr früh. Und das ist okay, krass. Wow, das ist also, das ist ein indogermanisches Konzept, das wir im Avestischen finden oder so. Ne? Also sowas mag ich immer sehr gerne. Und die Anke ist genauso ein Fall, über die ich mich immer sehr freue, wenn ich sie sehe.
Hier im Hessischen ist mir aufgefallen, als ich damals hierher gezogen bin, vor mittlerweile 30 Jahren ungefähr, für eine Decke, eine Kolter. Kennst du das, Stefan?
Mhm, ja klar.
Ja, das ist ein Wort, das ich nie...
Oh, das ist schön, ja.
Das hatte ich nie präsent. Also das gibt's in dem Berliner Raum, wo ich herkomme, eigentlich nicht. Und dann sprach meine damalige Freundin davon, kannst du mir mal die Kolter geben? Und ich dachte so...
Wer bist du?
Wer was, wo, oben, unten? 1, 2, 3, was, wovon redest du? Ja.
Also habe ich auch erst in der Schule gelernt, weil meine Eltern ja nicht von hier sind, sondern zugezogene, Arg-Plakte. Und aber dann auch ähnlich wie du, so, was für ein Ding? Und irgendwann, ich glaube, die haben das bei uns aber weicher gesprochen, also Kolder.
Ah, siehst du, okay. Aber ich kenn's auch aus der Schule, aber nur zufällig, weil ich auch einen Schulfreund hatte, der irgendwie zugezogen war, und der hat das immer Kolter genannt. Alle fanden das sehr komisch.
Ich finde das auch immer seltsam, wenn die Wörter so, wenn du da keine Herleitung dir irgendwie so jetzt ohne linguistische Bildung.
Latein Culcita, das Kissen, ist das. Ja, Englisch, okay. Englisch Quilt, genau. Ist dasselbe Wort, glaube ich.
Oh.
Vielleicht musst du das mal nachgucken.
Genau, also ohne diese linguistischen Hintergründe stehst du dann da und denkst dir, Kolter, was zum Geier könnte sie meinen? Ja. So auf eine Decke, auf so eine komische Decke, die da lag, wäre ich halt nicht gekommen.
Aber da gibt's doch
ja, dann gibt's auch die Region, wo der Teppich die Decke ist. Also
was?
Wo man sich mit einem Teppich zudeckt.
Okay.
Das mag ich auch sehr gerne. Das ist übrigens wirklich Latein Culcita, das Kissen. Also Englisch Quilt ist eine ähnliche Entsprechung.
Okay. Ich habe auch irgendwie zu lang gebraucht, um das Kneipchen richtig zu verstehen.
Ja, aber das finde ich ja, das kann man mit ein bisschen Englisch noch, dann verstehst das du das Messer, Knife. Ja.
Die Knifte. Ja,
genau, die Knifte ist ja eigentlich eine Pistole, oder?
Ja, aber ich glaube, da ist die Idee, dass es übers Bajonett zur Schusswaffe geworden ist. Also ursprünglich ist das ein Messer.
Ja. Weil meine
Teil Deutschlands ist das ein Pausenbrot, die Knifte.
Meine Oma mit so schlesischem Hintergrund hat immer sich aufgeregt, wenn sie in der Küche gearbeitet hat und hat irgendwas geschnitten und so. Warum hast du mir denn jetzt hier wieder so ein stumpfes Knief gegeben? Und da dachte ich immer, es ist so lustig, geil, dass sie dieses englische Wort so falsch ausspricht. So, man hat es natürlich verstanden, weil man halt Englisch in der Schule hatte und sie halt nicht. Aber das war in ihrem Wortschatz ganz normal drin. Ein stumpfes Knief ist so ein schlechtes Messer, mit dem man nicht arbeiten kann.
Ja.
Weil es wurde auch immer nur in negativen Zusammenhängen. Also ein scharfes Messer wurde nie ein Knief genannt. Es war immer ein stumpfes Knief. Das kam es nur mit dieser Qualifikation davor.
Das ist witzig, das gefällt mir gut. Ja, wie gesagt, also ja. Jeder Dialekt hat seine Highlights.
Ja, und sie fallen einem natürlich nicht auf, weil man nicht von draußen drauf guckt, weil man sagt ja schon immer Kneipchen dazu oder Kolter oder was auch immer.
Du zieh mal 600 Kilometer woanders hin, dann fällt dir das auf.
Ja, ja, klar, aber ich habe es ja bis nach Wiesbaden geschafft.
Ja. Mir ging es genauso, also irgendwie mal in meinem Studium zu merken, welche Wörter, die ich benutze, alle ostwestfälisch sind oder halt irgendwie niederdeutsch sogar irgendwie, die man so mitnimmt. Zum Beispiel, ich musste Mitte 30 werden, um das Wort Purzelbaum zu lernen. Das kommt mir sehr künstlich und sehr komisch vor. Ein Purzelbaum, sagt ihr das?
Ja, auf jeden Fall.
Weil für mich ist das ein Killerkops. Und ich habe das mal so genannt und alle haben gelacht.
Ist eine Rolle vorwärts, aber...
Genau, Killer, also ich glaube Killer ist Kullern und Kops ist der Kopf, also ein Kullerkopf. Und Purzelbaum ist ja Purzeln plus sich aufbäumen, glaube ich, etymologisch. Das heißt, offensichtlich, von der Form ist das offensichtlich niederdeutsch, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich habe natürlich nie drüber nachgedacht. Aber das ist offensichtlich, Das ist der Killer-Cops, nicht selbstverständlich.
Also wenn ich so zurückdenke an die Sprache, die ich so aus meiner Kindheit mitbekommen habe, gerade eben von meiner Oma zum Beispiel, dann ist es auch ganz viel Jiddisch, was mir nie aufgefallen ist, bevor ich das im Erwachsenenalter und mit amerikanischen Filmen aus so dieser New York-Bubble und so, wo dann plötzlich im Englischen Worte drin sind, wo ich denke, das hat meine Oma immer gesagt, so. Mischpoke zum Beispiel. Oder da gibt es doch ganz, jetzt fallen mir die ganzen Dinger nicht ein, aber da hätte ich mich vorbereiten sollen. Aber es gibt so ganz mehrere Wörter, die dann mir so irgendwie so in so New York-Filmen, wenn so jüdische Community irgendwie so im Englischen dann diese Vokabeln einbaut und ich mir denke, okay, das ist die amerikanische Ausspracheversion eines Wortes, das meine Oma auch immer benutzt hat, weil halt so in diesem Berliner Raum irgendwie das Jiddische auch noch so in das Deutsch einfließt.
Ich finde spannend, was da so das Prestige aussagt. Ne? Bei uns sind das ganz oft so saloppe Wörter irgendwie und ganz oft im US-Amerikanischen ist es ja so, da hat es ein Prestige, wenn du die Wörter kennst. Wenn du Spiel sagst, dann bist du irgendwie gebildet. Weißt du, was ich meine? Also ich habe das Gefühl, hier ist es oft so sehr viel, ist das jiddische Wort oft historisch gesehen das Saloppe. Die Mischpoke zum Beispiel, ne? So.
Ja. Ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob das so eine Konnotation hat, aber ich fand es halt nur interessant, dass die gleichen Wörter sind, die ich dann in solchen New York-Kontexten wiederfinde und denke so, wie ist das denn jetzt in meinen und in deren Sprachgebrauch gleichzeitig gekommen? und warum kennt das hier in Hessen niemand? Also so.
Ja, spannend.
Ja, cool. Da haben wir. Habt ihr noch was? Oder?
Ein bisschen, genau. Also ich wollte, das hatten wir auch noch auf der Liste hier, wenn ihr wollt, ich wollte noch ein bisschen so aus meinem Unterrichtsalltag erzählen.
Oh ja.
Das ist ja wirklich, also genau.
Du unterrichtest das hast du kurz angedeutet oder hast du das nur off-air angedeutet?
Weiß nicht mehr. Also ich bin ja ausgebildeter Linguist, wie wir alle wissen, bin es aber auch schon eine Weile von der Uni weg und was ich jetzt mache ist, ich unterrichte vor allem Integrationskurse. Also ich mache Deutsch mit den Leuten von bis B1 und dann eben danach auch so diese Orientierungskursgeschichten, also Geschichte, Politik, Gesellschaft und so, auch super spannend. Und das ist so spannend, gerade als Sprachwissenschaftler habe ich ja natürlich gelernt, wie irgendwie Sprachenlernen funktioniert, auch im Erwachsenenalter und was die Prozesse sind, kognitiv und sonst, die da stattfinden. So. Aber das jeden Tag live zu sehen, ist super cool. Das ist super spannend. Ich habe also, ich bin wirklich jeden Tag begeistert und ich lerne dabei total viel. Das ist also, ich weiß zum Beispiel, dass man beim Lernen auch von mir selber halt so diese Art von Fehlern macht, wo man so eine Regel übergeneralisiert oder etwas falsch einordnet. Zum Beispiel, weiß nicht, Leute sagen dann gemachen oder geschwimmt oder so. Ist, was ich meine, ne? Aber jetzt mache ich es auch schon eine Weile, so die wiederkehrenden Muster zu sehen, die immer wieder kommen oder auch was den Leuten Probleme macht, ist super spannend. Das ist wirklich so beeindruckend. Das sind halt Menschen, die von überall herkommen, aus allen möglichen Ländern, und verschiedene Vorkenntnisse mitbringen und vor allem auch ganz verschiedene Hintergründe haben, was Bildung, Sprachen, Lernen, Kenntnis und so weiter angeht. Das ist so spannend zu sehen, was sich halt dann doch weiterträgt, was immer irgendwie ein Problem ist oder was immer wieder gemacht wird. Das ist total cool. Also wie gesagt, ich weiß das super krass auf theoretischer Ebene auf jeden Fall, aber das finde ich wirklich spannend, weil man da selber total viel live sieht und total viel mitlernt. Das ist einfach, also ich glaube, am beeindruckendsten finde ich, wie schnell die Leute lernen. Also sind auch Intensivkurse, ne? Also die haben 600 Stunden Deutsch und die machen dann jeden Tag 5 Stunden. Also entweder den Vormittag oder Nachmittag, so Werktage.
Boah.
Die prügeln das ziemlich durch.
Und du machst diese 5 Stunden? Ja.
Genau, und das Spannende ist aber, wir teilen uns die Kurse. Also ich mache zum Beispiel in dem einen Kurs mache ich Montag und Freitag. In dem anderen Kurs mache ich den Dienstag und Mittwoch oder so. Und das Spannende ist, wie wenn du 2 Tage nicht da bist oder 3 Tage nicht da bist und kriegst den Kurs dann zurück von einem Kollegen, wie viel mehr die schon können als noch am Montag. Also es wird gerade am Anfang, wird so schnell gelernt, das ist unfassbar. Also die Kurve ist einfach sehr, sehr steil irgendwie. Und ich habe jetzt neulich so einen Moment gehabt, wo ich so selber, da hätte ich fast irgendwie mein Hefter fallen lassen. Da war ein Kerl, der war so in dem ersten Kurs, den ich von Anfang an begleitet habe. Das heißt, ich konnte mich noch dran erinnern, wie ich gesagt habe, das ist ein Tisch, das ist rot, das ist blau. So, ja, also ich wusste noch, genau, das war wenige Monate her, wie wir auf dem Niveau waren. Und dann sagt er zu mir, ich finde die frühen Filme von Wolfgang Petersen interessanter, weil sie näher an den Figuren sind. Und
Geil. Puh,
krass.
Und das haut er so raus. Und das war für ihn jetzt nichts Bemerkenswertes, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich kann mich gut daran erinnern, von wo wir gestartet sind, gemeinsam irgendwie. In einem halben Jahr hat er so gut Deutsch drauf, dass er es irgendwie hinbekommt. Das ist also, das finde ich total beeindruckend zu beobachten, wenn man wirklich so immersiv dabei ist. Man ist in dem Land, man macht diesen Kurs, man probiert wirklich alles sofort am Nachmittag aus. Weißt du, wenn wir dem morgens erzählen, wie man Gemüse kauft, und dann kaufen sie am Nachmittag Gemüse und am nächsten Tag erzählen sie, wie es geklappt hat. So, also das ist ja super nah dran. Aber gerade auf dem Niveau geht das so schnell. Das ist super beeindruckend. Also das macht richtig Spaß. Ja.
Aber so einen Satz raushauen? Ich kenne Muttersprachler, die kriegen das nicht hin.
Ja, ich auch. Das war sehr, sehr spannend.
Ja, cool.
Und das passiert halt, ne? Wir reden jetzt auch, wenn diese 600 Stunden fertig sind, kommt der Kurs, wo wir halt über Geschichte, Politik, wir lesen die Parteiprogramme, was man ja auch, also das machen die meisten Deutschen ja nicht so, ne? Ja. Von den politischen Parteien, die so im Bundestag vertreten sind. Oder wir, also man kommt da rein mit 10 Tagen Hitler. Man redet da über den Zweiten Weltkrieg, und zwar intensiv so. Und die Leute sind in der Lage, auf Deutsch ihre Gedanken zu formulieren und irgendwie die Gefahren des Faschismus aufzuzeigen. Das ist schon, also das finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Das durch die Bank klappt das halt. Und das ist irgendwie, also ich bin immer wieder wirklich weggehauen in solchen Momenten.
Krass.
Cool. Gerade so auf dem Niveau, wenn es dann höher wird, ja.
Ja.
Also super cool. Sehr, 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 sehr geile Tätigkeit. Ich mag das, total gerne. Die Branche ist jetzt leider auch wieder ein bisschen bedroht, weil Dobrindt in so einer Nacht- und Nebelaktion entschieden hat, dass wir keine Integrationskurse mehr machen, zumindest keine, für die man sich anmelden kann, freiwillig. Und es sind bei uns, würde ich sagen, 2/3 der Leute, die jetzt einfach wegbrechen. Was sehr, sehr schade ist, weil das sind oft genau die Motivierten. Das sind die Leute, die eine Firma gründen oder die halt schon Arbeit haben, das dafür machen, oder die halt nachgezogene Familie sind, die gerne ankommen wollen. So, ne? Das sind die Leute, die richtig Bock haben, das zu machen. Und die wurden jetzt einfach also von einem Tag auf den anderen alle abgelehnt. Und zumindest bis Ende des Jahres sehen wir da keine Besserung. Das heißt, gerade geraten wir in eine Krise rein, wo sehr viele Leute, die wir eigentlich haben wollen, Fachkräfte, um die es immer geht, auch einfach ihren Deutschkurs nicht mehr bekommen und nicht mehr machen können. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Also für mich auch, weil es meinen Job bedroht, aber vor allem so für das Umfeld, die Kultur, die Leute, die es eigentlich gerne machen wollen. Also gezwungen werden kann man immer noch. Wenn dir das Ministerium oder das Arbeitsamt das verordnet, dann kriegst du den Kurs auch. Du kannst nicht mal sagen, ich melde mich an und will mein Geld dafür zurückhaben oder so. Und das ist halt der Todesstoß, weil das ist schon, also die meisten Leute können sich das nicht leisten natürlich, einfach so, das aus eigener Tasche zu bezahlen. Das könnte ich auch nicht, also so. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es da politisch nochmal einen Umschwung geben wird, aber im Moment sieht es so aus, als würde es mit den Integrationskursen leider bergab gehen, was ich sehr, sehr schade finde.
Das ist echt, also,
ja.
Das ist nicht gut.
Man spart an den falschen Stellen, das ist, also das sieht man ja gerade überall, ne? Und das ist, glaube ich, so ein Fall, ja.
Okay, dann drücken wir in die Daumen, dass das hier für dich doch noch eine gute Kurve nimmt, sozusagen.
Gucken wir mal, ja. Aber an sich, also soweit kann ich sagen, sehr, sehr, sehr spannende Tätigkeit. Und gerade so als theoretischer Linguist, der viel am Schreibtisch gesessen hat, macht das wirklich total Spaß, mit den Leuten wirklich hands-on zu lernen, dabei auch gemeinsam Techniken zu entwickeln und das zu machen. Das ist wirklich cool.
Ja. Hilft dir da auch dein Sprachhintergrund zu verstehen, wo die Leute manchmal herkommen, also wenn die irgendwie also Wörter falsch benutzen und du sagst so, ja, klar, das ist doch das französische oder weiß ich nicht, Wort, ihr benutzt es so rum, wir benutzen es so rum, und also sowas zu erklären dann, zu verstehen.
Da hilft es wirklich mal, Linguist zu sein, weil ich kann ja keine Sprache richtig, aber habe über viele Sprachen Oberflächenwissen. Das heißt, ich weiß, okay, das sind die Slawen, die lassen immer den Artikel weg. Also ihn halt in ihrer Sprache nicht brauchen. So. Und oder so wiederkehrende Fehler entdeckt man. Wenn ich die Sprachen irgendwie grob kenne, kann ich auch viel mehr daran gehen und sagen, okay, das machst du deswegen, aber mach so. Das finde ich also hands-on wirklich spannend. Und das ist also auch ganz schön, da habe ich auch selber so ein bisschen den Status mir erarbeitet, dass auch so Kolleginnen und Kollegen zu mir kommen und sagen, hey, du bist doch der Linguist, kannst du mir erklären, warum das so ist? Das macht dann auch Spaß. Das ist dann auch
cool.
Wieder, das ist die Verbindung da. Plus, ja.
Du solltest dir eine Comedy-Routine überlegen, wo du so auf Bühnen gehst und dann alle möglichen anderen Deutschsprechenden aus anderen Regionen der Welt nachzumachen, weil du ja diese spezifischen Fehler, die sie machen, wenn sie Deutsch sprechen, wahrscheinlich präzise imitieren kannst.
Und das ist auch witzig. Natürlich ist das witzig, ne? Das, also es macht auch Spaß, immer wieder dieselben Sachen zu sehen. Ja, trotzdem denke ich, okay, ein Fehler ist halt auch nur ein Fehler, wenn man dich nicht versteht. So, also natürlich lässt du viel
Ja, klar.
Einfach passieren. Vor allem will man sich nicht über Leute lustig machen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist also gerade so über jetzt ein Jahr mache ich das. Es kommen immer wieder dieselben Fehler oder dieselben Sachen auf, die Leute irgendwie sagen. Also allein sowas wie, also da denkt man nicht so drüber nach, aber viele Leute kommen vom Englischen, das halt dem Deutschen sehr ähnlich ist. Und sie haben halt im Kopf who und where. Also stellt euch die beiden Wörter geschrieben vor. Und auf Deutsch haben wir wo und wer.
Oh.
Das sind ja historisch die gleichen Wörter, aber synchron, wenn du es jetzt vergleichst, haben die quasi genau die gegenteilige Bedeutung. Also absolut. Wo ist where und wer ist who? Und das machen alle immer. Das ist also, das, da kannst du auf jeden Fall die Uhr nachstellen. Und diese Fragewörter machst, die verwechseln es alle, weil sie alle Englisch können. Und viele von denen können zumindest ein bisschen Englisch, dass das passiert und sowas. Das finde ich schon spannend, das wiederkehren zu sehen auch, ja.
Ja, und get und become, ne?
Genau. Ja. Can I become a Schnitzel, ja.
Da habe ich in der 8. Klasse schon drüber gelacht. Den habe ich lange nicht mehr gehört.
Haben eure Kinder Fremdsprachenunterricht? Ist man in dem Alter? Oder gibt es Englisch? Ja, weil das würde mich sehr interessieren. Wie findet heute also Englischunterricht statt? Ist es noch vergleichbar mit, wie es vielleicht früher in der Schule war? Weil ich habe das Gefühl, es wird immer sehr, 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 sehr falsch rum unterrichtet.
Es macht mich sehr aggressiv, was ich da sehe. Aber gar nicht so sehr auf einer linguistisch-didaktischen Ebene, sondern eher auf so einer technologischen Ebene, die mich ja auch sehr anspricht. Ich kann dir gar nicht sagen, was da jetzt so im Einzelnen vermittelt wird. Ich sehe immer mal so ein Übungsheft, wo irgendwie I have a red scarf und dann passiert irgendwas, muss man irgendwie Sachen rot anmalen und so. Sondern eher auf so einer technologischen Ebene, dass dann irgendwie eine Hausaufgabe gibt, wo man QR-Code scannen muss. Und gleichzeitig sind in der Schule alle Handys verboten. Wo ich mir denke, so, ja.
Ja,
also die Kinder haben Handyverbot in der Schule, so. Wozu bräuchten sie zu Hause ein Handy, wenn sie es nicht in die Schule mitnehmen dürfen, wo der einzige Moment ist, wo sie irgendwie außer Haus sind, wo man ein mobiles Kommunikationsgerät gebrauchen könnte. Aber dann brauchen sie für ihre Hausaufgabe einen verdammten QR-Code, den sie scannen müssen und irgendeinen Medienplayer, der die dazugehörige Audiodatei, die dahinter steckt, abspielen können. Gleichzeitig gibt es natürlich keinerlei Medienunterricht, was ein QR-Code überhaupt ist und wie man den scannt und was der macht und so weiter. Das hat alles gefälligst irgendwie, haben die Eltern zu leisten. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du das nicht machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind bist, das in den Hort geht, ja, so nach der Schule, so Ganztagsschule ist jetzt so ein Ding, ne? Gibt's ja jetzt einen gesetzlichen Anspruch ab nächstem Schuljahr drauf, dass man zumindest in Frankfurt, ich weiß nicht, bis bundesweit generell Hessen, ich habe keine Ahnung, wo da die Regelung herkommt, aber wir haben jetzt einen Anspruch auf Ganztagsschule. Das heißt, du hast Anspruch auf Ganztagsbetreuung und demzufolge finden Hausaufgaben natürlich im Zweifel, wenn du das in Anspruch nimmst, nicht mehr unter Aufsicht der Eltern statt, sondern unter Aufsicht von, weiß ich nicht, irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Ganztagsbetreuungen oder in einem Hort oder so. Und unsere Tochter hatte auch vor diesem Anspruch schon einen Hortplatz und ist nachmittags gegebenenfalls in einen Hort gegangen. Und da geht sie von der Schule direkt hin. Und auch in dem Hort sind alle Formen von elektronischen Geräten verboten. Du darfst da kein Handy, selbst wenn du eins hast, darfst du es nicht aus der Tasche holen. Wenn du eine Smartwatch hast, darfst du sie nicht am Arm haben, sondern du musst sie in deinem Rucksack haben. Krass. Aber deine Englisch-Hausaufgabe erfordert, dass du einen verdammten QR-Code scannst, wo eine Audiodatei abgespielt wird, wo dann irgendwie sagt, I have 3 green apples. How many apples do I need? Bla, 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 irgendwas, ja. Und dann musst du irgendwie, dann sind da so Bilder und du musst die ausmalen, musst die Zahlen reinschreiben und so weiter, die beweisen, dass du irgendwie verstanden hast, was diese Frau da gesagt hat. So, und dann sitzt meine Tochter zu Hause und sagt, Papa, ich verstehe diese Aufgabe nicht. Und ich gucke mir dieses Blatt an und denke, ja, kannst du nicht. Da ist ein QR-Code oben links in der Ecke. Niemand hat dir erklärt, was ein QR-Code ist. Wir müssen den jetzt scannen. Ich hole mal ein iPad. Und so, ja, wie soll ich das denn machen? Sie so, ja, kannst du nicht. Das muss ich jetzt dir helfen. Das geht nicht anders. So, und da platzt mir der Arsch, wenn ich sowas sehe. Also da möchte ich am liebsten Leute mit dem Kopf an eine Treppe hauen. Also das, was ist das denn?
So witzig oder makaber witzig, weil ich habe das Gefühl, manche Sachen ändern sich nie. Ne? Also ich glaube, die Schule als System ist da immer ein paar Generationen hinterher und es gibt diese Gleichzeitigkeit. So, also ich überlege bei uns auch, klar, wurde da irgendwie mit Videokassetten operiert irgendwie. Gleichzeitig gab es dann schon irgendwie ein Forum, wo man dann irgendwas machen konnte, so für die Klasse. Aber es gab auch keinen Lehrer, der irgendwie wusste, wie das Internet funktioniert oder so. Ne? Also es war, ich glaube, man hinkt einfach immer so ein bisschen den Entwicklungen hinterher.
Ja, aber da ist,
und das
dieses,
ist heute
dieses,
nicht anders.
Dieses Heft in der Schule ist halt weiter, als die Schule ist. Oder andersrum. Also irgendwie.
Ja, voll, voll.
Wenn das dann da, wenn du dann das Handy dann hast, ja, und dann scannst du das und dann kommt dieser Ton und dann hört sie das da an und dann spielst du es nochmal ab und so und dann sitze ich halt daneben, weil das halt mein Handy ist und ich es gerne wieder mitnehmen würde.
Aber das musst du machen,
ja. Und dann spielst du es ab und dann hört sie dann irgendwie Green Apples und so, dann malt sie irgendwie den Apfelgrün an und sind natürlich auch manchmal absurde Sachen, ist ein Green Tiger und so, dann damit es nicht so offensichtlich ist, dass du den Tiger irgendwie orange-schwarz malst, sondern dass du den dann irgendwie grün anmalen musst und dass die Äpfel sind dann halt pink oder irgendwas. Und insofern musst du schon beweisen, dass du aktiv zugehört hast und die Sachen so ausmalst, wie sie da gesagt wurden. Und ja, dann fand ich diese Aufgabe mal so, wenn ich meinen Hass dann runtergeschluckt habe, auf das System und auf den Vorgang als solchen, fand ich die Aufgaben gar nicht so schlecht. Ja, das ist dann so, du musst einem Gespräch zwischen zwei Personen zuhören, die sehr betontes Oxford-Englisch sprechen und musst dann irgendwie so Informationen extrahieren und eben nicht aufschreiben, sondern zum Beispiel durch in den entsprechenden Farben kolorieren, beweisen, dass du verstanden hast, was die gesprochen haben. Das fand ich gar nicht so schlecht so von der Sache her, aber das Drumherum war halt mal wieder Fail. Also ja, hätten sie eine Videokassette mit in den Umschlag gepackt, wäre es genauso fail gewesen, aber.
Aber wie gesagt, ich glaube, das ist oft so. Also man hängt da einfach irgendwie so zwischen den Zeiten und so zwischen den Welten, ja. Wild.
Ja, es hat auch diese, ich habe das hier, glaube ich, schon mal zu Protokoll gegeben, als das Handy meiner Tochter, das sie natürlich hat und das sie auch mitnimmt in die Schule, aber eben nicht aus dem Rucksack holen darf. Und das ist auch, mittlerweile sind wir so weit, dass es anerkannt ist, dass das, die Tatsache, dass es in dem Rucksack ist, wird geduldet. Ja, also niemand kommt auf die Idee, Rucksäcke zu durchsuchen und Handys zu beschlagnahmen. Aber du darfst es in der Schule nicht rausholen, aber es wird immerhin anerkannt, dass Kinder nach der Schule vielleicht für die Busfahrt oder für das elektronische Busticket oder was auch immer, dass sie die Handys möglicherweise nach der Schule brauchen und deshalb auch in der Schule dabei haben müssen, damit sie nach der Schule dann auch haben, wenn sie den
verboten ist, hätte ich auch nicht gedacht, ne? Aber
ja, also das soweit ist man schon mal und ich verstehe auch dieses Hänseln und Bullying und so weiter und Social Media und so, da sind ja ganz viele Problemfelder, das verstehe ich alles. Aber wenn dann so Sachen passieren wie der bundesweite Warntag kommt und in der Klasse rappelt nicht nur das Handy der Lehrerin, sondern halt auch noch 3 bis 8 Handys in der Klasse in den Rucksäcken der Kinder, weil halt verdammt nochmal bundesweiter Warntag ist, dass dann die Handys alle eingesammelt werden, weil die haben ja jetzt gegen die Regel verstoßen. Die Handys haben Krach gemacht, das dürfen sie nicht. Also werden die eingesammelt. Das Handy der Lehrerin wird nicht eingesammelt, weil das hat auch gegen die Regel verstoßen, aber das ist natürlich von dieser Regel nicht betroffen. Und dann werden die Handys dieser Kinder eingesammelt und werden dann, die Kinder müssen das dann irgendwie entweder mit Eltern oder ohne, ich weiß die Details jetzt gar nicht mehr, bei der Direktorin wieder abholen. Und da denkst du dir, also da fehlt mir jegliches Verständnis. Mhm. Das ist so verkopft und so dumpf. Das ist so. Ah, egal, ich habe das hier, glaube ich, schon mal alles zu Protokoll gegeben. Ich höre jetzt auf.
Kurzer Exkurs dazu, dieser bundesweite Warntag ist mein Endgegnertag. Also wenn ich weiß, ich habe den zum Unterricht, da musst du sehr, sehr vorsichtig mit sein, weil es gehen halt überall diese Sirenen an und so weiter. Und wir haben halt richtig viele Leute, die halt irgendwie ja kriegstraumatisiert sind oder aus den Gebieten kommen. Das heißt, wenn auf einmal eine Sirene angeht, dann geht bei denen was los. Das heißt, du musst wirklich die Leute darauf vorbereiten und sagen, okay, da geht morgen um 11 dieser Alarm los. Das ist nicht echt, das ist nichts Schlimmes oder so. Und das finde ich also als Lehrkraft, als Person, die vor den Leuten steht, sehr, sehr schwierig manchmal zu managen. Hatte ich jetzt auch schon einmal. Das ist so dieser Tag, der hat für mich sehr an Bedeutung gewonnen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Angsttag, den im Unterricht zu haben. Das ist sehr, also natürlich sehr, sehr schlimm, aber irgendwie auch sehr, sehr, sehr krass zu sehen, dass das so für viele Leute irgendwie ein Problem ist, ja.
Ich habe mal bei uns zu Hause vor vielen Jahren mit einer Freundin gefeiert, die ich seit vielen Jahren auch kenne und ganz viel mit der bouldern war und so weiter. Und die ist die hat den Bosnienkrieg miterlebt. Und die war bei uns eingeladen zu Silvester und hat dann Der kriegt um 0 Uhr oder generell zu Silvester, fängt ja nicht erst um 0 Uhr an.
Auf jeden Fall.
Kriegt die Probleme und
safe.
Das mal so direkt von 1 Meter Entfernung mitzuerleben, wie sie wirklich mit der Fassung ringt. Sich so zwischen hin und her gerissen, zwischen sich nichts anmerken lassen und jetzt nicht hier die Partypooper zu sein und gleichzeitig aber echt Probleme zu haben, quasi die eigene aufsteigende Panik, oder ich kann es ja nicht nur von außen beurteilen, kann es ja nicht wirklich einschätzen, wie es innen drin aussieht, aber man sah ihr an, dass es wirklich Unwohlsein und Schwierigkeiten.
Ja, Teil, das ist auf jeden Fall anzunehmen, das ist ein Problem und deswegen, also fühle ich mich da manchmal auch so überfordert, weil ich dafür auch nicht ausgebildet bin, so, ne?
Ja, genau.
Wie man damit umgeht.
Ja, und du bist halt um 0 Uhr dann auch schon so leicht angetrunken und denkst dir,
das kommt dazu.
Ja. Wie gehe ich jetzt damit um? Das ist alles gar nicht eintrainiert.
Ja, klar, Silvester ist ein Thema, ja.
Krass. Ja, weil ich meine, so Silvester-Raketen, sagen wir mal, die irgendwie bunt sind und so, kein Thema. Aber das Grollen der Böller so über die ganze Stadt, so dieses Grollen aus dem Hintergrund, das ist, glaube ich, das Thema. Also so hat sie es damals erklärt, dass das schwierig ist, dass das so Erinnerungen hochkommen, die schwer sind.
Voll.
Krass. Boah.
Was ich eigentlich zum Unterricht sagen wollte, was Positiveres, wenn ich so an meinen eigenen Fremdsprachenunterricht zurückdenke, den ich so hatte, habe ich das Gefühl, dass es oft falsch rum gemacht wird. Also es wird sehr viel erklärt und sehr viel so mit Tabellen und grammatischen Begriffen gearbeitet. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe das, ich habe das positive Gefühl, dass wir da heute ein bisschen weiter sind, außerhalb des Systems Schule natürlich. Dass wir auch so, ja, die linguistischen Erkenntnisse irgendwie mitnehmen und sagen, okay, wer lernt am besten Sprachen? 2,5-Jährige. Und die wissen nicht, was ein Konjunktiv ist, sondern die hören zu, die ahmen nach, die lernen selber Regeln kennen. Und ich mag sehr gern, dass zumindest in dem Unterricht, den wir machen, dass diese Philosophie benutzt wird, dass du quasi einfach mit den Leuten sprichst und einfach so Regeln gar nicht erklärst am Anfang, sondern halt so nach und nach einpflichst irgendwie. Das klappt sehr, sehr gut. Also mit den Leuten irgendwie in Diskurs zu gehen. Ich denke so, wow, es wäre so geil, wenn ich so Englisch gelernt hätte. Wenn wir einfach von der ersten Stunde nur Englisch gesprochen hätten, halt erst sehr basic und dann nach und nach immer weiter. Und irgendwann bist du dann auch so weit auf einer Fremdsprache, dass du auch in der Sprache über die Sprache reflektieren kannst. Ja, also zum Beispiel, ich brauche ja keine Tabelle, wo drin steht ich, du, er, sie, es oder so. Also ich merke, okay, wenn ich über mich rede, sage ich, wenn ich über dich rede, sage ich du. So, und das wiederholt sich und das sind vielleicht die beiden wichtigen Formen in der Interaktion. So. Und das wusste ich auch theoretisch, dass Fremdsprachenunterricht so besser funktioniert, aber auch das live zu sehen macht irgendwie Spaß. Also es ist eine sehr coole Methode und inzwischen bin ich da auch relativ hardline und sage, okay, am liebsten würde ich auch selber meinen Sprachunterricht so nehmen. Ich möchte gar nicht eine Grammatik lesen oder auf Wikipedia gehen, um zu sehen, welche Pronomen gibt es, sondern ich möchte die irgendwie im Gespräch erkunden und das finde ich auch spannend. Also ich wünschte, okay, Schulunterricht wäre so. Also ich hätte in der Schule auch sehr viel mehr Spaß an Fremdsprachen gehabt wahrscheinlich und die besser gelernt, wenn wir es irgendwie natürlich gemacht hätten. Also im Prinzip runtergebrochen als red mit mir, als wäre ich 2,5 so am Anfang, ne? Finde ich so jetzt mit der Erfahrung aus der Praxis wesentlich geiler als irgendwie, ja, so richtig viel Grammatik machen und mit Begriffen um sich schmeißen, so, ne? Weil klar, jemand, der schon weiß, was ein Konjunktiv ist, weil er irgendwie diesen Bildungsgrad hat, der Teil, aber warum musst du wissen, was das ist? Und dann ist es auch in einer anderen Sprache wieder leicht was anderes. Also eigentlich ist das für mich fehl am Platz. Und das finde ich eine sehr coole Sache, dass wir diese Entwicklung ein bisschen sehen. Ich habe das Gefühl, so in der Schule, wo man ja viel Sprachen lernt, gerade als Kind ist man bei weitem noch nicht so weit. Also dass der Englischunterricht so wäre oder, ne, ich weiß nicht, ich hatte Spanisch in der Schule, was auch die Hölle war. Sowas, ne?
Für mich war es so, dass ich Englisch angefangen habe, richtig zu mögen, also irgendwie 5. bis 10. oder was. Und in der 10. war ich dann im Schüleraustausch in Amerika. Und da habe ich halt 2 Wochen in der Gastfamilie, also natürlich trifft man auch mal die Deutschen, aber man ist halt tagsüber oder abends, tagsüber in der Schule, abends in der Gastfamilie und da spricht halt keiner Deutsch. Also spricht irgendwie, der Austauschpartner hat so ein bisschen Deutsch in der Schule gelernt und probiert das dann aus und man selber probiert sein Englisch aus und redet so. Aber wenn man Fernsehen schaut, wenn man irgendwas macht, man wird immer vom englischen Gespräch betankt. Und als ich vom Schüleraustausch zurückgekommen bin, war Englisch plötzlich mein Fach in der Schule. Ich habe es dann Leistungskurs genommen, hätte ich in der neuen, hätte sie mich gefragt, im Leben kein keine Sprache, auf gar keinen Fall.
Das ist diese immersive Erfahrung, die ich vorhin gemeint habe. So bist du im Land, du kannst dich anders.
Genau.
Das hilft total. Und grandios. Nachweisen. Ich glaube, das so ein bisschen Unterricht zu simulieren ist das Ding. Ich habe da lustigerweise neulich mit Christiane drüber gesprochen, die auch, glaube ich, hier erzählt hat, wie sie ihren Japanischkurs macht. Und sie haben da, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen das versucht, so zu gestalten. Und ich verstehe auch den Einwand von, ja, ich möchte aber wissen, wie es ist. Ich möchte mal die Tabelle sehen, welche Verbformen es gibt oder so, weißt du? Und inzwischen gerade ich da fast auf die Extremistenposition und sage, nein, wir gucken uns gar keine Grammatiken an. Wir müssen die Regeln selber rausfinden beim Sprechen. Das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ja.
Für die Kinder in der Schule ist dann das Problem, was ich beobachte, immer Hausaufgaben. Da ist dann die Lehrerin redet nur Englisch mit denen und klar, am Anfang verstehen sie nur Bahnhof und dann ergeben sich so nach und nach, je nachdem wie gut die das macht, so erste Verständnisinseln, die dann irgendwann zu größeren Komplexen zusammengebaut werden und dann sitzen sie zu Hause. Das fängt ja sofort an, es gibt ja keine Schonfrist irgendwie. Ja, Hausaufgaben machen wir erst nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr oder so, sondern nee, das geht ja sofort los. Und dann sitzen sie zu Hause und haben dieses Hausaufgabenheft vor sich und da ist dann wieder dasselbe Thema. Wenn du keinen Erwachsenen dabei hast, der deine Sprache spricht, dann wirst du es verdammt nochmal nicht verstehen. Du sitzt dann vor diesem Hausaufgabenheft und die Aufgabenstellung ist formuliert auf Englisch. Write all the bla 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 in the appropriate fields, bla, irgendwie so. Und dann sitzt das Kind da und denkt sich, Fragezeichen. So, Papa, was soll ich hier machen? Und dann gucke ich da drauf und denke mir, ja, kann ich dir erklären, aber warum muss ich dir das erklären? Es ist doch einfach, das ist doch Bullshit, das kann doch kein Kind verstehen und jetzt da ausführen.
Ja, auch da, also theoretisch kann man die Aufgabe ja gut machen. Du kannst die ja so designen, dass schon optisch klar ist, was wohin muss oder so. Das ist nicht immer einfach. Und ich bin auch selber ehrlich, die ersten Sitzungen zu haben, ist mit am schwierigsten, wo du noch gar keine gemeinsame Kommunikationsbasis hast. So, ne? Jetzt kann ich sagen, okay, ihr schreibt 5 Sätze dazu. Das geht am Anfang überhaupt nicht. Noch dazu bin ich in der privilegierten Position, dass ich halt die Leute jeden Tag 5 Stunden habe und das keine Sache ist, die man zweimal die Woche eine Stunde hat oder so. Ne? Wo es noch viel schwerer ist, sich da immersiv irgendwie reinzubegeben. Also ich will jetzt auch nicht sagen, man soll es nur so machen, nur so geht's. Aber ja, das Spannungsfeld ist da.
Ja, also ich glaube schon, dass das in diesem Unterrichtssetting, wo der Lehrer oder Lehrerin dann auch sieht, an dem mehr oder weniger dem leeren Blick des Gegenübers, ob das jetzt angekommen ist oder nicht. Aber bei diesem Hausaufgabensetting, wo ein Kind, das in der zweiten, dritten Klasse jetzt in dem Fall, dann irgendwie allein schon das Blatt anguckt und sagt, ich verstehe nicht, was ich hier machen soll, weil hier nirgends auf dieser Seite irgendwas ist, was ich begreifen kann. Und ja, mein Englisch reicht schwer, nicht aus, aber, um das zu lesen und dann bin ich jetzt verloren und dann kriege ich 0 Punkte und es ist ja dann nicht so, wie ein Zweijähriger, der quasi konsequenzenfrei am nächsten Tag nochmal probiert, sondern da hängt eine Note dran. Und das ist dann
die Pressure,
die dahinter steht, ne? Das ist das Problem.
Aber, also die Aufgaben gibt es, das ist schwierig, aber wenn ich so unser Material gucke, manche von den Übungen sind sehr, sehr gut, die können Leute auch zu Hause machen, wo einfach ganz offensichtlich links eine Person mit einer Sprechblase ist und rechts eine. Oder es gibt ein Beispiel, das sehr klar dir zeigt, ohne ein weiteres englisches Wort, was du zu tun hast. Das geht.
Das will ich nicht bestreiten, dass das geht, aber es geht halt vielleicht nicht in der Masse oder und genau.
Ja, voll.
Ja, also das.
Gerade wenn du immer eine Hausaufgabe geben musst. Ich habe übrigens noch aus einem anderen Grund immer Panik, wenn ich die erste Sitzung im neuen Kurs habe. Da macht man nämlich so die Begrüßungsformeln. Hallo, guten Tag, ich bin, ich komme aus, so. Und dann gibt's eine lokale Beilage. Da muss ich nämlich auch, also quasi die fränkische oder die bayerische Version. Also ich muss dann Servus sagen. Und das kommt mir bis heute nicht über die Lippen. Also es ist so, ich gehe dann vor dem Raum noch ein bisschen auf und ab und übe mein Servus. Damit ich möglichst natürlich
Im Allgäu gelernt, dass man das so verschleift, das muss man so, Sers, so, es ist so.
Ja, das kommt, so. Genau das kommt noch nicht über die Lippen, aber ich übe noch, ich habe ja schon ein paar Kurse gemacht.
Bayerisch oder, ach so, nee, ja, Entschuldigung, falsch verstanden.
Ja. Ich werde mich jetzt mal ausklinken, mein Hund in Kombination mit kranken Kindern und meiner Ehefrau, die ins Bett möchte, verlangt von mir, dass ich eure Unterhaltung jetzt euch überlasse. Und mich selbst aus dem Rennen nehme.
Mach das.
Schreibt Kommentare am Ende der Sendung, diese Abmoderation. Ich mache die jetzt einfach hier. Aber ihr macht noch weiter.
Achso, und wir hören dann einfach irgendwann auf zu reden und die Sendung ist vorbei.
Nikpot.de, ihr schneidet das entweder hinten dran oder lässt es hier oder so. Die Hörer werden es schon verstehen. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt da draußen. Und ich bin raus. Tschüss, bis nächste Woche. Ich höre mir den Rest an, wenn ihr fertig seid.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Tja, dabei weiß doch jeder, ohne Bob kann der Sneakpot nicht abmoderieren.
Ja, genau.
Das hat sich ja schon, also das habe ich auch in der Lektüre gelernt. Ja.
Ich sehe uns jetzt bis morgen früh durchquatschen.
Weiß nicht, ich muss auch morgen früh unterrichten. Morgen früh geht es tatsächlich um Kindererziehung. Da sind wir doch gerade wieder.
Okay, ja. Alles klar. Ich darf mich morgen früh auch wieder mit der Kindererziehung ausprobieren oder rumschlagen, wie auch immer. Nee, ach Quatsch, gar nicht so schlimm. Dann lass uns doch jetzt, also dann passt ja eigentlich nur eine Kapitelmarke jetzt, wenn es um Kindererziehung geht. Der Dad-Joke der Woche, oder?
Und da geht der Bob,
Ja, da geht er einfach vorher, direkt zum Dad-Joke.
Das ist nicht zu fassen.
Und es ist eh nur noch, was wir trainiert haben und was wir schauen. Wahrscheinlich sind wir mit der Sendung fertig, bevor er seinen Platz verlassen hat.
Okay, dann kann ich ja von Glück sprechen, dass ich auch vorbereitet bin, ein bisschen, also ich versuche diese großen Schuhe auszufüllen heute, ja.
Okay.
Und diese Marke, diese Kapitelmarke zu bestreiten.
Ich habe gar keinen dabei, es tut mir sehr leid.
Das ist skandalös. Aber also, hast du zum Beispiel gelesen, dass Helene Fischer fast an einem Flyer erstickt wäre?
An einem Flyer?
Ja, atemlos durch DIN A8. Ja, man hört dich von weit weg husten. Das ist die Art von Witz, für die man sich auch direkt entschuldigen möchte danach, wenn man in die Gesichter schaut.
Doch sehr gut, ja. Kann ich die Kinder morgen früh beim Schulweg nicht erzählen, sehr aber gut. Ich glaube, das verstehen die noch nicht. Aber die Eltern.
Ja, und Außerdem frage ich mich, also es geht ja wie immer auch gleich noch um Training und um Triathlon. Ich gehe in letzter Zeit viel schwimmen und man sagt ja, Schwimmen, das hält gesund, das hält auch irgendwie schlank. Und da frage ich mich, was machen Wale eigentlich falsch?
Tja. Okay, ja, ja.
Zum Abschluss möchte ich dich gerne noch fragen, ob du weißt, welches Tier dafür bekannt ist, besonders reinlich zu sein.
Reinlich?
Besonders sauber. Das ist die Hygiene.
Ich habe immer noch ein bisschen Husten und das löst ihn dann immer aus.
Jetzt aber der ist wirklich raus.
Ja, sehr okay, schön. Ja.
Also Pulver verschossen damit.
Sehr gut, ja, gefällt mir wirklich gut. Hygiene.
Die Hygiene.
Gut, was haben wir die Woche trainiert? Ich habe wirklich nur heute die 20 Minuten, die ich auf meinem neuen Fahrrad verbracht habe. Ich war immer noch ziemlich erkältet, habe viel gehustet.
Ja.
Und das ist jetzt 3 Wochen bald.
Krass. Ja.
Also schon ordentlich zerlegt und auch heute auf dem Rad irgendwie ein bisschen gefahren und dann irgendwann einen Hustenanfall des Todes gekriegt, ist auch immer schön. Ja.
Ja, aber wenn es sich so zieht, ist immer sehr ätzend.
Ja, es nervt total. Ja.
Und, ja, dann gute Besserung, spätestens bis zum Triathlon natürlich, ne?
Ja, also bis dahin. Ich will ja vorher mein Fahrrad bewegen, also das ist ja jetzt.
Ergibt Sinn, ja.
Ich habe so richtig Bock, mit dem jetzt zu trainieren und zu fahren und so.
Das hat man gemerkt, Finn. Das ist sehr gut.
Ja. Wie zum Triathlon, kommst du da auch zuschauen? Vielleicht?
Nee, also nee. Zuschauen vielleicht. Mitmachen werde ich ja nun nicht.
Er ist jetzt auch hier rum mit dem Anmelden.
Das war, ich könnte noch so tun, als wäre ich Robert Krüger. ja, aber sonst. Ja. Nee, aber trainiert habe ich. Ich war die Woche 2-mal laufen und 1-mal schwimmen.
Das ist doch schon fast alles, was du für so einen Wettkampf brauchst.
Ja, ich besitze halt immer noch kein Fahrrad. Ich muss das wirklich mal üben.
Okay.
Nee, Punkt ist, Schwimmen war sehr schön. Wir waren in so einer Sauna-Anlage hier in Kitzing, was sehr, sehr weird war. Also ich musste wirklich die ganze Zeit lachen. Es ist das einzige Schwimmbad ohne Eingang. Also wir haben erstmal so den Parkplatz nicht gefunden, dann so komisch auf so irgendwie in einem Hinterhof geparkt, dann da ewig rumgegangen und drinnen haben wir auch erst die Umkleiden nicht gefunden, die Kasse nicht gefunden, die Dusche nicht gefunden. Ich weiß nicht, was das Gebäude früher war. Also das verwirrendste Layout, was ich hier hatte. Es ging auch den anderen Leuten so, wir waren nicht die einzigen.
Okay.
Jedenfalls gab es da verschiedene Saunatt, die wir uns den Tag über gegönnt haben. Und eben auch ein Schwimmbecken, wo ich dachte, ich gönne mir mal wieder und bin da zumindest auch so, ja, grob die Sprintdistanz mal abgerissen. Was immer schön ist, mache ich immer gerne. Und vor allem jetzt, seit ich meine Schwimmbrille mit Sehstärke habe, absoluter Gamechanger. Auf einmal sehe ich Sachen im Schwimmbad.
Oh ja, das ist gut.
Das ist wirklich, also beste Anschaffung aller Zeiten.
Ja. Wo kauft man sowas?
Überall gibt's total billig. Also da gibt's 1000 Shops und ich glaube sogar auf Amazon.
Okay.
Wenn du das Glück hast, dass es irgendwie von der Stange, also ich habe links und rechts ungefähr die gleiche Stärke und keinerlei Verkrümmung. -3, -3, zack.
Ach so,
kriegst okay. du mal bei Amazon für 20 oder irgendwelchen Shops.
Ja, gut.
Teilweise sogar, wenn du in so einem Schwimmbad bist, haben die da sowas auf der Stange hängen. Also das gibt's, mir war nicht klar, dass es so ein Ding ist, aber existiert, ja.
Okay. Nee, weil ich ja irgendwie...
Es gibt bestimmt auch Spezialanfertigungen, ja.
Ja, ich habe halt eine ziemliche Hornhautverkrümmung.
Ja, das wird schwieriger.
Und die macht's halt immer so struwwelig. Ja.
Gut. Ja, aber so mega gut. Auf einmal unter Wasser gucken. Jetzt beginnt ja auch die Main-Schwimmsaison wieder. Ich gehe eigentlich total gerne hier in den Main. Auch da mal gucken, was so die Wälse treiben. Freue ich mich schon drauf.
Ist da erstmal dann mit Sicht, ein Schwimmbad oder ist das einfach ein Platz, wo man einfach reinhüppen kann?
Gibt's beides. Also jetzt zum Beispiel in Kitzingen haben sie so einen Bereich abgetrennt, wo man auch im Saunabereich dann so draußen im Main sich abkühlen kann. Und zwar auch total schön.
Gibt's okay,
auch.
Cool.
Aber ich wohne, also hier in Würzburg, wo ich wohne, bin ich in 5 Minuten unten einfach am Main. Da gibt's so eine ganze Promenade mit so Wiese und da kann man sich einfach hinlegen und da kann auch einfach da reinspringen jederzeit. Das ist total schön. Also gerade im Sommer mache ich total gerne. Letzten Sommer hatte ich so eine Streak, wo ich wirklich jeden Tag irgendwie morgens da ein bisschen geschwommen bin. Das macht einfach Spaß.
Oh,
also
geil.
Ich mag es total gerne. Also viele finden es ein bisschen fies, weil es so wirklich Natur ist und wirklich Getier und Zeug. Aber ich finde gerade das ja irgendwie besonders schön und gehe da besonders gerne schwimmen. Das heißt, ja, noch also so bei paar 20 Grad traue ich mich noch nicht. Aber spätestens, wenn es jetzt nächste Woche so richtig heiß wird, ist wieder mein Schwimmsaison. Und das mache ich richtig gerne hier. Das ist so, also das ist cool. die Lebensqualität, von der Leute sprechen, wenn sie sagen, Würzburg. Würzburg hat was zu bieten, ja.
Da muss ich mal meinen Vater fragen, ob der während seines Studiums auch in Würzburg, im Main.
In Würzburg.
Ja, der hat in Würzburg studiert.
Ich bin's ja so als Ex-Kölner gar nicht gewöhnt, ne? Also da in Main, da musst du erstmal zum Hautarzt danach. Also da ist der Ölfilm, der ist real auf jeden Fall.
Ja, der kommt aus Essen, das ist auch nicht so weit weg, also. Ja.
Ja, ja. Ja, also da wäre ich safe nicht reingesprungen. Während also an der Quelle so in Basel oder so kannst du ja ganz normal noch im Rhein schwimmen, aber
wir sind hier in Mainz schon.
In Köln hätte ich mir das nicht vorstellen können, ja.
Ja, hier in Mainz.
Wirklich?
Vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so beim Triathlon, da ist man auch mit so einer Fähre bis auf eine Fähre gegangen und dann 500-800 Meter geil. Flussaufwärts gefahren und dann macht die hinten die Klappe so ein bisschen runter und dann hüpfen da alle so hintereinander rein und die einen sehr schwimmen, gut. Die anderen lassen sich einfach treiben und dann musst du nur die Treppe treffen und raus und dann geht's weiter.
Das ist übrigens das Frustrierendste, wenn du halt so gegen den Strom schwimmst und dann bist du eine halbe Stunde unterwegs und kommst völlig fertig aus dem Wasser und dann gehst du denselben Weg in 7 Minuten zurück.
Ja. Hätte sich oben auch treiben lassen können wieder.
Ja. Das ist der Deal. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Jetzt bald wieder meine Schwimmzeit
hier. Ja, ja. Oh ja, Freiwasser würde ich auch gerne oder werde ich auch das eine oder andere Mal noch trainieren, bevor ich.
Ist ja auch beim Triathlon so der Deal, ne?
Bei viel, also es gibt Wettkämpfe, die im Schwimmbad stattfinden und es gibt aber auch einige, die im See stattfinden, wo dann.
Ja, und bei euch, ihr seid im See, ne?
Wir sind im See, genau. Ja.
Ja, cool.
Nee, das ist auch richtig schön. Und der ist.
Sehr schön.
Ist auch ein. Irgendwie entspannter. Der Christoph hat ja letztes Jahr irgendwelche Quallen und so gesehen, aber der Rest nicht.
Quallen.
Vielleicht musst du ihm auch mal so eine Brille geben mit Sehstärke, dann sind die Quallen auch wieder weg.
Vielleicht will ich dann auch nicht mehr im Main schwimmen, wenn ich sehe, was da alles auf dem Boden rum.
Aber so weit kann man doch gar nicht gucken. Das ist doch alles verschlammt, oder?
Das nicht. Ja, wobei es ist erstaunlich klar. Du kannst relativ tief nur, also selbst wenn ich da, ich hole jetzt zum Beispiel fürs Aquarium manchmal mein Wasser raus mit einem großen Eimer und da gehe ich so knietief rein und ziehe es durch und das ist glasklar.
Echt?
Also das geht relativ. Du kannst, ich weiß nicht wie tief. der Main ist ja auch gar nicht so tief. Also man kann ja an fast allen Stellen noch stehen, ne? So. Mhm. Aber zumindest so der Oberteil ist super klar. Also das ist sehr, sehr sauberes Wasser. Ich bin selber immer beeindruckt. Das kannst du hier so ins Aquarium geben und das ist glasklar.
Okay, aber oh, das ist ja cool. Ja. Ich dachte, das sei jetzt eher so eine braune Suppe, weil das war, als wir im Rhein, gut, anderer Fluss, ja, waren, und da war aber auch irgend so ein Hochwasser, wo halt dann Baumstämme dich überholt haben und so Scherze. Also da war richtig los.
Ja. Hochwasser ist ja auch ein Thema tatsächlich, ja.
Ich bin einmal im Triathlon in Zürich gestartet, im Zürichsee. Und da habe ich mich verschwommen, weil ich einfach nach unten geguckt habe und gesagt, so ist das geil, was du hier, also konntest halt 10, 15 Meter runter gucken und konntest sehen, was da unten alles ist.
Ja, voll.
Und, oh, das sieht so total cool aus. Und dann irgendwann klopft mich einer mit einem Paddel an, so, warte mal, du musst da drüben hin, so. Oh, shit, verschwommen, einfach irgendwo hingeschwommen.
Ich habe mich verschwommen, ist aber auch gut.
Ja.
Tja, ich sehe jetzt nicht mehr verschwommen.
Naja, das ist doch sehr gut.
Ja. Schauen wir mal.
Ja, nee, aber ich ziehe zum Triathlon-Wettkampf dann Kontaktlinsen an und dann passt auch so eine normale Brille. Und dann kann ich halt, wenn ich im Schwimmbad bin, nicht so viel sehen, aber mit 1,5 oder 1,7 geht es ja immer noch.
Das sind ja Babywerte.
Also, genau. Die Verkrümmung macht es dann so ein bisschen struffelig, aber sonst ist alles entspannt. Ja.
Das kriegst du auch mit so einer Schwimmbrille eher nicht so einfach gelöst.
Ja. Nee, da müsstest du ja dann richtig komplizierte Sachen machen. Nee, also dann lieber Kontaktlinsen an, wenn's dringend wäre, dass ich im Schwimmbad wirklich alles sehe. Aber es reicht. So, bleibt uns noch ein abschließendes Thema, möchte ich sagen. Was schauen wir nächste Woche? Aber ist das jetzt auch ziemlicher Quatsch.
Soll ich was aussuchen?
Nein. Ich habe was ausgesucht.
Ach, du bist dran, okay.
Ich bin dran. Das wäre lustig, wenn der Bob dran wäre. So, Bob, du bist noch dran, du musst noch. Ja. Ich bin zu Netflix. Wir schauen auf Netflix Jake Kelly, diesen George Clooney, Adam Sandler Film.
Okay.
Da ist er irgendwie so ein Schauspieler, der auf so einem Selbstfindungstrip ist und ja.
Habe ich noch nicht gehört.
Ich habe in irgendeinem Podcast, dann war es auf jeden Fall nicht bei euch, mal Leute darüber reden hören und die haben das ziemlich gefeiert.
Oh, das ist hier Noah Baumbach, Regisseur. Okay, das ist ein großes Ding. Auf jeden Fall. Habe ich gar nichts davon gehört. Das ist hier, den kennst du, das habt ihr bestimmt gesehen von ihm. Marriage Story ist doch von ihm der große. White Noise von ein paar Jahren. Der Kram. Ja, das ist, glaube ich, der Ehemann von Greta Gerwig. Egal, also da wird einiges erwartet. Ja.
Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Die beiden Angesprochenen habe ich hier gerade mal gesehen, habe ich in Netflix angefangen zu schauen und dann abgebrochen.
Beste Voraussetzung.
Das wird fest. Naja, mal hoffen.
Sehr gut.
Ja. So, jetzt fehlt uns der Bob. Wie kommen wir aus dieser Sendung
raus? Jetzt wirst du es irgendwie so schaffen.
Ja. Nee.
Das kriegen wir hin. Ja.
Genau. Vielen Dank, Jan.
Also ich wünsche euch viel Spaß bei dem Film nächste Woche. Genau, es hat mir sehr viel Freude gemacht, hier mal wieder zu Gast zu sein und meinen Quatsch hier da lassen zu dürfen. Genau.
Danke, dass du da warst. Wir freuen uns immer, wenn du da bist.
Gerne wieder, ja.
Und der Bob hat vorhin schon gesagt, Kommentare schreiben und so weiter.
Kommentieren.
Genau, und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Macht's gut, tschüss.